Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen hier bei uns im Gespräch. Unsere Frage heute ist, wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen? Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche. Das beschäftigt uns in den nächsten 2 Stunden bis 11 Uhr. Und ich sage schon mal die Telefonnummer, unter der Sie anrufen können. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen auch gerne Ihre womöglich persönlichen Erfahrungen hören. Erzählen Sie uns davon, als Eltern, vielleicht auch als Jugendliche. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Thema gemacht? Haben Sie vielleicht auch schon Therapien durchgestanden? Als Jugendlicher zum Beispiel, oder eben auch Eltern, die es versucht haben, gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen. Welche Rolle spielt auch die Gesellschaft? Welche Erfahrungen haben Sie mit Ärzten und Beratern gemacht? Das alles interessiert uns. Und bei uns sind Sabine Hinze. Sie ist Vorsitzende des Elternkreises Berlin-Brandenburg. Das ist eine Selbsthilfe für Eltern mit Kindern, die ein Drogenproblem haben oder hatten. Schönen guten Morgen, Frau Hinze.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und Ottmar Hummel ist leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin, in Berlin-Westend bei den DRK-Kliniken ebenso. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin gespannt auf diese nächsten 2 Stunden. Wie gesagt, 0800 2254 2254. Sabine Hinze, bei Ihnen ist es so, dass Sie diese Beratung, die Sie jetzt machen dort bei diesem Elternkreis, auch aus persönlichen Motiven durchaus tun. Ihre Tochter hatte ein Drogenproblem, als sie gerade mal 12 Jahre alt war.
Richtig, ja.
Was war das für eine Geschichte?
Also im Grunde genommen fing sie an mit 12 Jahren und ich als Mutter habe das erst gar nicht so erkannt. Sie kam irgendwann mit einer kleinen Plastiktüte nach Hause und ich sagte, was hast du denn hier? Da war so ein Hanfblatt drauf. Und er sagte, das liegt bei uns im schönen Steglitz-Zehlendorf im Düppelpark überall rum und sie fand die Pflanze so schön und sie sammelt diese Tüten jetzt. Damals hat mir eigentlich mein Bauchgefühl schon gesagt, da ist was nicht koscher, aber so das Mutterherz hat gesagt, naja, dann soll sie das eben sammeln. Und dann fing das im nächsten halben Jahr so an, dass sie sich sehr verändert hat. Also sie hat ihre Kleidung verändert, plötzlich trug sie nur noch schwarz und ein Basecap und Kapuzenpullover und es gab immer mehr Streit. In der Schule wurde sie immer schlechter und ich habe völlig ihren Freundeskreis nicht mehr so im Blick gehabt. Also sie war auch viel draußen und auch da hat schon so im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, hat damals schon mir mein Bauchgefühl gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Aber man denkt natürlich nicht gleich an Drogenkonsum.
Da gab es keine klaren Hinweise auf Drogenkonsum. Nur diese Äußerlichkeiten jetzt.
Die Äußerlichkeiten und dann ist es natürlich auch die Pubertät. Ne? Also da verändern sich die Kinder, das ist ja auch gut so. Und die grenzen sich dann auch von den Eltern ab und werden auch rebellisch. Und das soll ja auch so sein. Aber man denkt natürlich nicht gleich, schon gar nicht in dem Alter, dass da eben ein Drogenproblem ist.
Wann haben Sie es erkannt?
Also ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um wirklich dann sehr konsequent zu handeln. Und das habe ich also auch gelernt, dass man als Eltern wirklich nur die Dinge sagt, die man auch umsetzen kann. Man ist schnell mal dabei zu sagen, ich schmeiß dich raus. Wenn man es dann aber nicht macht, jetzt im Härtefall, dann hat man natürlich auch verloren.
Das haben Sie angedroht?
Ich habe sie sogar mit 13,5 dann vor die Wahl gestellt. Das hört sich jetzt ganz hart an. Es gab natürlich viele Gespräche mit dem Jugendamt, es gab Gespräche mit dem Drogennotdienst. Und als ich dann gemerkt habe, also ich kann es auch nicht mehr verantworten, habe ich ihr gesagt, also du wirst heute den Schlüssel abgeben und du hast heute die Wahl. Entweder du gehst mit mir den Weg in die Entgiftung, in die Therapieeinrichtung oder du schläfst ab heute unter der Brücke. Und war hart. Es sind so Dinge, ich habe oft neben mir gestanden, habe gedacht, so was machen Mütter nicht. Aber es war letztendlich, ich wusste einfach nur, es muss jetzt wirklich was ganz Gravierendes passieren, dass sie wach wird.
Und das passierte dann auch?
Und das passierte dann auch.
Ihre Tochter hat es geschafft?
Sie hat es geschafft,
Inzwischen hat sie selber Kinder?
Richtig.
Und das war aber Cannabis damals, worum es ging?
Also sie fing an natürlich mit, wir wollen jetzt nicht nur über die illegalen Drogen reden, sondern über die legalen Drogen. Mhm. Also bei uns im schönen Steglitz-Zehlendorf, bei uns in der Straße gab es einen Kiosk.
Ein bürgerlicher Bezirk, ein sehr wohlhabender Bezirk eigentlich in Berlin.
Ja, deswegen betone ich das immer. Also es ist ja so ein bisschen so dieses Klischee, das passiert ja nur in den Gegenden, wo so die ganzen, Hartz-IV-Empfänger wohnen, das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist einfach unwahr. Und da gab es eben einen Kiosk bei uns und der hat unterm Ladentisch für 10 Cent an Minderjährige Zigaretten verkauft und Alkohol auch für ganz wenig Geld. Und auch unsere Tankstelle hat an Minderjährige verkauft. Und wenn es dann mal eine gab, die es nicht verkauft hat, dann war irgendwie einer, der war 16, 18, der es dann verkauft, der es dann bekommen hat. So, und damit fing das an, ja. Und dann hat sie ihre Peer Group gefunden und da gab es dann auch irgendwann Cannabis.
Hm. Aber es blieb dann bei Cannabis, also sozusagen es wurde nicht dann, zu härteren Drogen gegriffen. Ja. Ne?
Mhm. Wobei das schon, sage ich mal, wenn es einer nicht verträgt, schon schlimm genug ist.
Mhm. Ottmar Hummel ist bei uns, leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den DRK-Kliniken in Berlin-Westend. Wer landet bei Ihnen?
Wer kommt zu uns? Es kommen die, die halt Probleme haben. Natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die ab und zu mal Drogen nehmen, die damit eigentlich gut zurechtkommen. Die gibt es auch. Natürlich kommen die zu uns, die in der Schule scheitern, die sich in der Persönlichkeit verändern. Manche werden depressiv, manche bekommen auch schwere Krankheiten, Psychosen mit Wahnvorstellungen. Die kommen zu uns und davon gibt es in Berlin viele.
Das heißt also, der etwas lockerere Umgang vielleicht auch mit dem Thema Cannabis, da wird ja auch über eine Legalisierung debattiert und es gibt ja auch im globalen Maßstab da sehr unterschiedliche Herangehensweisen der Länder und es gibt ja auch schon Bundesstaaten in den USA, an der Westküste kann man das legal kaufen und an anderen Orten auch. Dieser Umgang mit Cannabis ist ja relativ entspannt vielleicht, sage ich mal, in der Debatte. Also man hat den Eindruck, es ist eigentlich eine relativ harmlose Droge, aber das würden Sie gerade für Kinder und Jugendliche nicht unterschreiben.
Ja, also das ist eine sehr scheinheilige Diskussion. Es geht bei Cannabis um sehr viel Geld. Ja, große Internetfirmen investieren Milliarden in diesen Markt. Ja, ich würde gerne die Unterscheidung machen zwischen Cannabis bei Kindern und Jugendlichen und bei Erwachsenen. Ja, also wenn ein 40-Jähriger mir sagt, er möchte nicht kriminalisiert werden, verstehe ich das. Und das würde mir auch nichts ausmachen. Aber bei Kindern und Jugendlichen wirkt Cannabis eben anders.
Und zwar wie? Was passiert?
Bei Kindern und Jugendlichen, also eigentlich dient die Pubertät dazu, sich von zu Hause abzulösen und selbstständig zu werden. Eigenständig zu sein. Ja? Und das ist eine schwierige Entwicklung, das weiß jeder. Jeder, der Kinder und Jugendliche hat, der weiß, wie schwierig das ist, selbstständig zu werden. Also nicht bloß zu rebellieren, sondern auch einen eigenen Weg zu gehen. Und in dieser Entwicklung helfen Drogen nie. Ja? Sie machen träge, sie machen schlapp. Oftmals wird die Schule deutlich schlechter. Statt dem normalen Freizeitprogramm mit Sport oder mit Kreativität wird nur noch abgehangen, ne? Viele werden unpünktlich, kommen zu spät, unzuverlässig. Und das ist für die Persönlichkeitsentwicklung schädlich. Und da gibt es viele Untersuchungen darüber, dass in dieser speziellen Entwicklungsphase eben Drogen auch den meisten Schaden anrichten. Ja, es gibt viele dann 25-Jährige, die lange Zeit Drogen konsumiert haben, die wirklich sich nicht mehr selber organisieren können. Ja, die haben diese Fähigkeit verloren. Ja, und das machen Drogen.
Andererseits könnte man noch sagen, dass Drogen, wenn man sie ja vielleicht, sag ich mal, begrenzt konsumiert, kontrolliert konsumiert, durchaus auch den sozialen Austausch bestärken können, gerade vielleicht auch bei schüchterneren Jugendlichen. Und es gibt ja auch oft die Situation natürlich, wie entsteht überhaupt Drogenkonsum bei Jugendlichen und bei Kindern und Jugendlichen, dass man eben versucht, vielleicht auch ein bisschen sich Mut irgendwie anzuschaffen. Und das kann ja in so einem hedonistischen Kontext vielleicht auch nicht unbedingt nur schlecht sein, oder?
Also ich verstehe das sehr gut. Also ich glaube, gerade in der Pubertät möchte man in seinem Bekanntenkreis, in seiner Peergroup cool sein. Man möchte locker auftreten, man möchte dem Mädchen gefallen in der Gruppe. Das verstehe ich gut.
Ja. Das tun Erwachsene ja auch dann.
Tun auch, später. Ja, ich glaube auch. Ich glaube,
der Vorbildcharakter ist ja auch immer da, ne?
Bei den genau, wir gehen auf eine Party und
trinken
Alkohol und das macht erstmal den Kontakt lockerer, glaube ich. Ja, das ist auch die Funktion. Soweit. Und ich glaube auch, die meisten Jugendlichen, die ich kenne, fangen eben mit Drogen an, weil sie eben mehr Spaß haben wollen, in der Gruppe lockerer sein wollen. Das kann ich gut verstehen. Das Problem ist, dass es dann oft dabei nicht bleibt. Ja? Und dann kann man sehr gut beobachten, wie sich das dann entwickelt. Also die einen machen das mal am Wochenende, machen das mal alle zwei Wochen beim einen Geburtstag, und die anderen aber konsumieren dann irgendwann täglich. Ja? Und treffen sich auch oft täglich nur noch zum Konsum. Ja, so Musik hören, Konsum. Das ist dann quasi.
Dann wird das wichtiger als alles andere zum Teil.
Wird das wichtiger als alles andere, und es wird dann auch so zum Programm. Also, was machst du in deiner Freizeit? Chillen. Ja, das ist dann quasi, also eigentlich.
Chillen mit Hasch zum Beispiel.
Genau. Bisschen Alkohol, bisschen Hasch, bisschen Musik.
Also auch legale Drogen, ja.
Ja, natürlich. Also, das Programm ist verschieden. Es gibt welche, die bleiben dabei, andere probieren noch mehr. Also. Und dabei entsteht der Eindruck, als ob man das im Griff hat. Ja, also viele haben so ein Programm wie bisschen Bier, bisschen Schnaps, bisschen Cannabis und auf der Party dann ein bisschen Ecstasy, weil das macht dann aktiver und man hält länger durch. Also da entsteht der Eindruck, man hat sowas im Griff. Mhm. Ja, man könnte es kontrollieren, man könnte es einsetzen wie so ein wie Medikamente für den Bedarf.
Ne? Und meistens ist es eben nicht nur, wie Sie gesagt haben, eine Droge, sondern ein Zusammenspiel von verschiedenen. Ja?
In der Zwischenzeit finde ich.
Nimmt das zu?
Nimmt das rapide zu, dass man dass man für jede Gelegenheit eine Droge hat. Das einzige Positive dabei, finde ich, ist, dass die ganz harten Drogen wie Heroin bei den Jugendlichen nicht mehr so eine Rolle spielen. Das muss ich sagen. Also das, was wir früher hatten, so richtige Epidemien mit ganz, ganz vielen Herointoten, erlebe ich nicht mehr. Ich erlebe mehr so die allgemeine Bereitschaft, einfach Drogen einzusetzen für jede Gelegenheit. Und wie schon gesagt, je nach Persönlichkeit findet das halt eher selten statt. Und Schule und Freizeit bleibt erhalten. Oder es entwickelt sich eine Art Peergroup, in der eben nur noch Drogen an erster Stelle stehen und der ganze Rest immer weniger wird.
Und wenn Kinder und Jugendliche das nicht in den Griff bekommen, welche Langzeitfolgen kann das dann haben? Welche Krankheiten können daraus entstehen? Jenseits der tatsächlichen Abhängigkeit, welche Folgen hat das?
Gut, ich arbeite im Krankenhaus und dementsprechend sehe ich halt die schlimmeren Fälle. Also wenn ein 13-, 14-Jähriger eine schizophrene Psychose hat, also Wahnvorstellungen, Stimmen hört und ähnliches, und damit sein ganzes Leben dann zu tun haben wird, dann ist es meistens Cannabis. Ja, das muss ich einfach sagen. Es ist so. Im frühen Alter, schwere Krankheiten sind oft drogenassoziiert.
Werden die verstärkt? Waren die vorher schon angelegt oder entstehen die tatsächlich darüber, aus diesem übertriebenen Konsum?
Okay, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Wahrscheinlich ist es so, dass man eine genetische Veranlagung für solche Krankheit hat, aber sie wird unter solchen Stoffen dann mehr ausbrechen. Ja? Also man kann auch eine Psychose bekommen, wenn man extrem viel psychischen Stress hat, aber Drogen gehören dazu, das weiß man. Also rein statistisch häuft sich dann die Anzahl dieser Krankheiten. Können auch schwere Depressionen sein. In der Regel, wie schon gesagt, bei langem Drogenkonsum verändert sich die Persönlichkeit. Ja, hin zu einer Person, die eben wenig selbst das Leben im Griff hat, wenig selbst strukturieren kann. Immer, das kennt man so aus dem Bekanntenkreis, die reden ganz viel, tun ganz wenig und sind nicht zuverlässig. Ich glaube so im Kern.
Wie war das bei Ihrer Tochter Sabine Hinze? Warum hat sie Drogen genommen?
Ja, weil es ihr Spaß gemacht hat. Weil sie es toll fand. Dass, ich kann es selber nicht nachvollziehen, weil ich nie irgendwie Cannabis konsumiert habe, aber sie fand das einfach toll. Und wenn sie dann in so einer Gruppe sind und alle kiffen und da geht die Bong rum und dann...
Die Bong, muss man erklären?
Das ist, ist so ein Plastikrohr, wo letztendlich dann auch das Cannabis direkt eingeatmet wird und...
Also nicht im gedrehten Papier, sondern...
Genau.
Das ist dann stärker,
sie sind ja dann stärker und sie sind ja da auch sehr fantasievoll, wie sie das dann zu sich nehmen. Ne? Sie hat zum Beispiel dann auch zusätzlich genommen... Cola mit Aspirin, also das sind dann so Sachen, die noch mit dazugekommen sind, ja. Also irgendwie erlebe ich auch immer in den Elternkreisen, wenn die Geschichten erzählen, es ist im Grunde genommen auch egal, Hauptsache es geht auch oftmals nur so ein bisschen ums Abschießen. Also wie kann ich so schnell wie möglich auch zu so einem Rausch kommen? Und es gibt eigentlich gar nicht den typischen Cannabisraucher oder nur Alkohol, sondern bei Jugendlichen ist es eben auch oft, dass alles genommen wird. Ne? Mhm. Und sie hat es gemacht, weil sie es toll fand und weil sie bei ihren Freunden natürlich auch gut ankommen wollte. Und ja.
Aber ihre, ich sag jetzt mal, harte Tour, dass sie vor die Wahl gestellt haben, entweder du schläfst unter der Brücke oder gehst in Therapie, hat offenbar funktioniert, ne?
Muss ich dazu sagen, also das hört sich jetzt, das sind ja im Grunde genommen 6
klar,
Jahre.
Da liegen ja sechs Jahre dazwischen.
Also ich bin jetzt nicht morgens wach geworden, habe gesagt, so jetzt setze ich sie vor die Tür, ja. Sondern man hat ja ganz viele Sachen ausprobiert, ne? Also es ist die Grenzen ein bisschen enger machen. Und bei Konsumenten ist es so, wenn die dann merken, oh, jetzt wird's eng, dann werden die plötzlich ganz nett. Und das ist dann schwierig, in dieser Phase dann auch diese Konsequenz durchzuhalten, die man dann auch...
Denn die haben auch Strategien, ne? Kinder und Jugendliche, die Eltern
natürlich.
Auch zu hintergehen.
Ich sage mal, das sind alles
so
Schauspieler ohne Staatsexamen. Ja. Also es ist wirklich so. Und das erstmal zu durchschauen...
Was sind denn so die Strategien? Was sind denn so die üblichen Wege, die Eltern zu hintergehen?
Also dass zum Beispiel so Geschichten erzählt werden. Und die wissen auch ganz genau, wo so die Triggerpoints bei einem sind. Also wo man so ansetzen kann. Ja? Also
zum Beispiel...
Wenn meine Tochter zu mir gesagt hat, also Mama, du bist sonst immer so nett gewesen und jetzt plötzlich bist du so streng, also das kann ich gar nicht verstehen. Und dann habe ich natürlich sofort an mir gezweifelt, ja. Oder auch wenn es dann darum ging, wenn ich so in mein Portemonnaie geguckt habe und da fehlte dann Geld, da gehen sie natürlich nicht gleich hin und beschuldigen ihre Tochter, weil das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn es dann nicht so ist, was passiert dann? Und ich habe es dann irgendwann angesprochen und dann sagte sie nur, Mama, wie kannst du sowas von mir denken? Ja, also sowas würde ich niemals tun, du bist meine Mutter. Und ich bin natürlich dann, also ich hatte so ein schlechtes Gewissen und habe mich bei ihr entschuldigt und sie hat mich dann auch so behandelt eben auch. Ne? Also sie hat das richtig ausgenutzt. Und ja, und dann letztendlich habe ich viele Jahre später erfahren, dass es doch wirklich so war. Ne?
Sabine Hinze ist bei uns Vorsitzende des Elternkreises Berlin-Brandenburg, eine Selbsthilfe für Eltern mit Kindern, die ein Drogenproblem haben oder eben auch hatten. Und Ottmar Hummel, leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den DRK-Kliniken in Berlin-Westend. Unser Thema heute, wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen, Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche? Rufen Sie an 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Immer mehr Kinder und Jugendliche nehmen Drogen. Jeder Zehnte hat schon gekifft in Deutschland. Cannabis ist weit verbreitet. Viele nehmen Ecstasy als billige Partydroge und für ja einige ist es vielleicht nur eine kurze Phase, andere rutschen ab und bekommen ihr Leben eben nicht mehr auf die Reihe, fliegen von der Schule, brechen vielleicht die Ausbildung ab und wir haben es auch gehört, riskieren tatsächlich schwerwiegende, langanhaltende Krankheiten und eins ist auch klar, Kinder und Jugendliche reagieren viel empfindlicher auf Drogen und werden auch schneller abhängig. Was sind Ihre Erfahrungen, Probleme, Konflikte, Fragen, Zweifel, Kämpfe? Erzählen Sie uns davon, gibt es Therapien, die Sie vielleicht durchgestanden haben? Welche Rolle spielt auch eine Gesellschaft, die Suchtstoffe in Ordnung findet? Und wie ist auch die Frage zu bewerten zwischen legalen und illegalen Drogen? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer und am Telefon ist jetzt Niklas Mattja aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Verstehen Sie mich?
Ja, ja.
Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich war noch nicht im Radio.
Kein Problem. Hören Sie gut.
Genau, ja, also ich rufe nicht an als Elternteil, sondern eben als jemand, der ja in seiner früheren Jugend, ich bin jetzt ja gewissermaßen am Ende, also ich bin jetzt 19, damit sehr stark Kontakt hatte, also mit dem, was wir hier besprochen haben. Also vor allem Cannabiskonsum und aber auch andere Drogen.
Wann ging das los bei Ihnen?
Ich schätze also mit 11, 12.
Mit 11 schon? Was haben Sie da genommen?
Genau. Also es fing an eben mit Zigaretten und auch mit diversen Sachen, Schnupfen auf der Schultoilette. Aber dann hat es sich halt gewandelt zu maßgeblich Cannabiskonsum. Ne?
Und nehmen Sie noch was?
Nee, gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen besonders an meiner Geschichte. Also ich habe auch noch viele Freunde von früher, zu denen ich auch noch teilweise Kontakt halte, bei denen es halt sich nicht gewandelt hat, bei denen es noch genauso ist wie früher. Und ich habe für mich mit 14 die Entscheidung getroffen, ich ziehe weg. Also ich habe vorher an der Ostsee gelebt und ich ziehe weg zu meinem Vater und habe hier unten dann, also im Südwesten von Deutschland, habe ich dann angefangen mit Sport und ja, mein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und genau, also ich kann dem, was bisher in der Sendung gesagt wurde, wirklich empfehlen, zustimmen. Also was der Herr von der psychiatrischen Einrichtung gesagt hat, finde ich absolut richtig. Genau, und ich hätte einen Punkt zu dem was die die betroffene Frau, die auch an diesem
Sabine Hinzel
genau gesagt hat. Also bei mir hätte das gar nicht geholfen, mich so unter Druck zu setzen. Also zur Sprache gekommen ist ja der Fall, dass sie gesagt hat, ich schmeiß die Tochter raus. Und genau, also das ist bei mir auch passiert, aber bei mir genau hätte das nicht sehr viel geholfen. Also ich hab das immer sehr, sehr offen gelebt. Also ich habe kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass ich kiffe etc. Und meine Mutter ist dann auch sehr verzweifelt mit der Zeit, ne?
Und wie sind Sie denn weggekommen dann? Was hat Sie motiviert, wegzukommen von den Drogen?
Naja, bei mir ist es eben auch so gewesen. Also es hat angefangen eben mal mit ein bisschen Kiffen und okay, das ist ganz cool. Dann bin ich von der Schule geflogen und quasi aus meinem sozialen Umfeld gerissen worden. Das mit der Schule lag jetzt aber nicht am Drogenkonsum oder so, das lag an einer anderen Sache. Genau, dann eben bin ich Stück für Stück eher so aus dem sozialen Umfeld rausgekommen. Ne? Die Freunde waren plötzlich weg, dann kamen andere Freunde hinzu, größtenteils ältere Freunde, die das halt alles so gelebt haben, also Kiffen, Trinken, auch Schlägereien. Und da habe ich dann versucht, mich zu orientieren. Ne? Mhm. Und für mich war dann irgendwann ein kritischer Punkt, als ich gemerkt habe, so, es besteht alles nur noch daraus. Also ich bin morgens aufgestanden, habe gekifft. Schule hat für mich gar keinen Wert mehr besessen, also wirklich überhaupt keinen Wert. Und auch der Bezug zu meiner Schwester, zu meiner Mutter, so, der war komplett weg. Und man muss dazu auch sagen, dass sich meine Eltern getrennt hatten, so als ich 10 war. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt dafür, ne? Weil wirklich das soziale Umfeld so auseinandergebrochen ist. Und für mich war mit 14 der Punkt, damit aufzuhören und wegzuziehen, als ich krank war und dann trotzdem noch Drogen genommen hatte. Also ich habe trotzdem noch getrunken und ich habe trotzdem noch gekifft und hatte dann einen totalen Absturz und habe mich im Spiegel nicht mehr selbst erkannt. Also ich habe mich dann gefragt, ey, wer bist du eigentlich? Und genau, dann habe ich für mich beschlossen, okay, das muss sich ändern. Und habe dann eben mit meinem Vater telefoniert und bin dann in Wien gezogen. Und hier gab es auch noch diverse Vorfälle, jetzt nicht unbedingt mit Drogen, aber hier gab es immer mal wieder Probleme. Aber ich habe hier einen gewissen Rückhalt gefunden von meinem Vater und da konnte ich mich eben wieder aufbauen.
Ja. Und jetzt kein Gramm, kein Schluck, kein gar nichts mehr?
Genau. Genau. Ja, also ich bin Sportler, meine Schule läuft auch wieder. Und also ich habe gut die Kurve gekriegt, aber ich sehe viele, viele Freunde. Also ich habe natürlich immer noch auch Kontakt zu Leuten, die einen ähnlichen Lebenslauf haben, einfach weil man ja sich vielleicht ganz gut einschätzen kann. Ne? Und
Was würden Sie Jugendlichen raten, die jetzt zuhören und vielleicht von Ihrem Beispiel lernen wollen?
Ich glaube, das ist schwierig. Auf jeden Fall, ja, vielleicht mal Abstand zu nehmen, sich mal rauszunehmen, zu gucken, also auch, Sie haben es vorhin Peer Group genannt, also mal raus aus dem Freundeskreis zu gehen und zu gucken, jetzt ohne irgendwelchen elterlichen Vorschlägen von wegen, mach das so und so, weil das hat ja dann auch oft so ein, erzeugt so ein Druckgefühl, sondern einfach mal sich selbst rausnehmen und zu überlegen, warum mache ich das? Ist das gerade gut für mich oder möchte ich doch was anderes? Also ja, ich glaube, eine Distanz ist ganz wichtig. Aber was ich vor allem mir von Eltern wünschen würde, auch so von Bekannten, die ich habe, ist die Kinder nicht rauszuschmeißen, so, also nicht zu sagen, nicht irgendwie den Bezug zu verleugnen. Und ich weiß nicht. Also wenn Eltern dann anfangen, ihre Kinder vor die Tür zu setzen und
oder zumindest androhen, wie es Sabine Hinze ja gemacht hat. Frenze, ja. Was sagen Sie zu dieser Geschichte?
Ja, also Das mit dem Rausschmeißen, ich habe ja jetzt extra gesagt, das ist ein langer Weg gewesen, ne? Und es ist natürlich nichts, was ich jetzt jedem Elternteil sofort an die Hand gebe, ne? Jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich habe das sicherlich gemacht, weil ich ganz genau wusste, sie schläft eben nicht unter der Brücke. Und die Alternativen waren ja eben, dass sie für sich ja auch erkannt hat, es geht so nicht weiter. Und es ging kein Weg daran vorbei, dass sie eben die Entgiftung hat und in eine stationäre Therapieeinrichtung geht. Weil ich als Mutter und auch wir als Eltern natürlich auch eine Verantwortung haben, unsere Kinder ins Leben zu führen, ne? Und wenn Eltern das können, dann, und das wirklich ganz schlimm ist und alles sonst, was man probiert hat, nicht funktioniert hat, dann muss man irgendwie auch kapitulieren, auch als Elternteil. Und Druck ist nie gut, egal ob man Drogen nimmt oder nicht. Muss aber jetzt Fürsprache halten für die Eltern. Wir sind eher dabei, oder ein Beispiel, bei uns kommen Eltern, für die ist es unvorstellbar, ihrem 17-jährigen Sohn nicht mehr die Wäsche zu waschen. Er nimmt Drogen, er geht nicht in die Schule, er kümmert sich nicht um die Lehre, er beschimpft die Eltern, er bedroht die Eltern, er beklaut die Eltern oder sie, also ich will jetzt nicht von er oder sie, ne, sind wir oft Mädchen oder Herren und Damen. Und dann muss natürlich auch irgendwas erfolgen. Also es ist man, und da muss man natürlich auch mal Druck aufbauen und dann muss man sagen, ich bin jetzt nicht mehr bereit, dich hier zu bedienen.
Aber Herr Matthias hat sich ja Sie haben sich ja offenbar da in erster Linie selber, glaube ich, rausgeholt, ne, aus der Problematik, so habe ich es verstanden.
Genau, und ich war auch nicht mehr 17, also ich war 14 damals. Ja. Also noch ein bisschen jünger.
Ich danke Ihnen sehr für diese Geschichten, diese Hintergründe, diese Erfahrungen.
Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was
absolut, dazu beitragen. Absolut. Vielen Dank und viele Grüße nach Freiburg, ins schöne Freiburg. Jo, noch ein schönes Wochenende.
Ciao. Ja.
Und am Telefon ist jetzt Lisa Müller aus Hannover. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin 70 Jahre alt und als ich Anfang 20 war, nahegelegt, doch mal Drogen auszuprobieren. Und das habe ich sofort abgeblockt. Und zwar aus folgendem Grund. Meine Mutter hat mir, als ich noch vielleicht 10, 12 Jahre war, von dem Opiumkrieg erzählt, den die Engländer entfacht haben, um die Chinesen dazu zu bringen, in wirtschaftlichen Fragen genau das zu tun, was sie wollten. Und die Chinesen haben sich dagegen gewehrt. Und um die Chinesen weich zu kochen, schwer zu schädigen, haben die Engländer in China Opium eingeführt und Opiumhöhlen eingerichtet. Und viele Chinesen sind dann in den Opiumhöhlen gelegen.
Und diese Geschichte hat sie abgeschreckt, oder? Oder wie?
Ja, ich muss noch weiter sagen. Yeah. Die Chinesen lagen dann in den Höhlen und dämmerten vor sich herum. Und viele, viele Menschen sind auch gestorben. Wenn wir jetzt also damals jemand sagt, willst du nicht Drogen nehmen, dann weiß ich, entweder hat er keine Ahnung oder er ist verantwortungslos und will mir etwas ganz Böses. Und Feierabend.
Das heißt, Sie haben tatsächlich auch nie dann Drogen genommen, aber Alkohol
nicht
vermutlich.
Nicht ein einziges Mal, kommt überhaupt nicht in Frage.
Alkohol auch nicht.
Auch nicht. Der Betreffende war für mich, ja, ich wusste, wie ich ihn einzuschätzen hatte.
Ja, und das ist 50 Jahre her und das wirkt offenbar immer noch.
Ja, selbstverständlich.
Frau Müller,
ich fange mit sowas gar nicht an.
Frau Müller, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße nach Hannover. Lisa Müller, also in Hannover, die sich also noch an diese Erfahrung von vor 50 Jahren auch erinnert, die also offenbar sie dazu gebracht hat, nie Drogen zu nehmen. Das ist unser Thema. Wie können wir eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen vor Drogen schützen? Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche. 0800 2254. 2254 ist unsere Telefonnummer und am Telefon ist jetzt Martin Ebel aus Rostock. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Oder moin moin. Nee, das sagt man in Rostock gar nicht, das sagt man eher in Hamburg.
Nein, moin moin kommt aus dem bösen Westen, sie sagen moin.
genau, noch etwas kürzer. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte.
Ja, also ich fand den Kommentar von Frau Müller gerade auch sehr spannend, weil es aus meiner Sicht das größte Problem in der Thematik an sich sofort anspricht, und zwar den Zeitgeist, der irgendwie den älteren Leuten, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst ist und nicht bewusst sein kann, weil sie nicht in dieser Welt aufgewachsen sind, wie ich es jetzt zum Beispiel bin mit meinen 19 Jahren, bin ich einfach der Meinung, dass viele Sachen, die einen danach jetzt dazu bewegen, Drogen zu nehmen, einfach von den älteren Leuten gar nicht mehr so wahrgenommen werden können und deshalb auch nicht so gut reflektiert werden kann, warum das Kind jetzt zu Drogen reist.
Was wäre das? Was wäre das?
Die Beweggründe, meinen Sie?
Ja.
Ja, das sind aus meiner Sicht einfach der größte Eindruck, wenn ich jetzt dran denke, in meinem Freundeskreis alles irgendwie sehr sensible, nicht gerade blöde Leute, die sich im Endeffekt dann immer denken, in welche Welt wurden wir jetzt reingeboren? Man guckt sich um und denkt sich, es ist überall irgendwie Mord und Totschlag und nur der das Verlangen danach, selber für sich selber zu wachsen und immer mehr und immer ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie zu wachsen einfach für sich selber und auf den Rest der Welt irgendwie zu scheißen.
Mhm. Das heißt, Sie nehmen Drogen auch aus dem Grund eines gewissen Weltschmerzes, sag ich mal so, Angstabbau?
Genau, das ist, das war einem mit 13, 14 vielleicht noch nicht so bewusst oder 15, aber im Nachhinein kann man dann doch ganz gut nachvollziehen, warum das damals vielleicht passiert ist. Am Anfang war es natürlich nicht das, genau diese reflektierte Meinung über irgendwelche weltlichen Geschehnisse, aber nach und nach weiß man dann ja leider, wie die Drogen funktionieren, was sie auslösen und damit kann man gewisse Sachen dann doch ganz gut betäuben und aus der Realität sich entziehen, ja.
Und wie viel nehmen Sie?
Das ist komischerweise sehr unterschiedlich, also das geht teilweise vom nur am Wochenende bis dann auch mehrmals die Woche, je nachdem, wie man gerade irgendwie drauf ist.
Aber Sie können mit der Situation offenbar leben. Also es klingt so, als ob das für Sie relative Normalität ist und Sie da jetzt auch nicht raus wollen.
Leider Gottes ja. Also man hat eine Seite im Geist, die sagt, das ist völlig hirnrissig, völlig ungesund und nicht wirklich förderlich für die Zukunft und sowas. Und dann hat man aber doch die unmittelbare geistige Einstellung, die dann sagt, ja gut, es hat jetzt so ein paar Jahre funktioniert und jetzt wird es auch so weiter funktionieren. Das ist total traurig, aber ja, hängt, denke ich, auch mit dem Zeitgeist zusammen, der doch so eine Art Hilflosigkeit denn ja, erzeugt bei manchen Leuten.
Ottmar Hummel, was sagen Sie?
Ja, also wenn jemand nicht wirklich negative Erfahrungen gemacht hat, ist es schwer zu argumentieren.
Was für eine Erfahrung, Entschuldigung?
Also jemand, der negative Erfahrungen mit Drogen gemacht hat, mit dem kann man darüber reden, ne? Also über Vor- und Nachteile. Und alle Drogen haben kurzfristig Vorteile. Ja, und ich habe.
Genau.
Und gerade wenn man so aktivierende Drogen nimmt, hat man viele Vorteile. Ja, man hält beim Tanzen besser durch, man ist kommunikativer, man kann besser reden. Also man hat lauter Vorteile.
Das wäre dann zum Beispiel Ecstasy.
Man sieht vor allem unmittelbar in diesem Moment für die paar Stunden alles positiv. Man hat keine negativen Gedanken mehr.
Genau.
Und das ist der Teufel.
Und Sie können, Sie können damit leben, dass wenn die Wirkung vorbei ist, dass dann auch diese Wahrnehmung vorbei ist?
Ich kann damit nicht, also ja, wie es aussieht, kann ich ja damit leben, aber es ist auf jeden Fall nicht, es ist eine sehr ambivalente Geschichte. Ich frage mich selber, wie das funktionieren kann, dass eine Psyche so variabel ist und in einem Moment denkt, jetzt habe ich da Bock drauf und ich weiß ganz genau, wie es mir danach geht und wie es mir 3-4 Tage danach geht. Aber ich habe da jetzt Bock drauf und ich lebe jetzt für den Moment, keine Ahnung, irgendwie solche kurzsichtigen Geschichten müssen ja mehr ablaufen.
Also ich setze ja als Arzt immer da an, wo negative Erlebnisse eine Rolle spielen. Zum Beispiel bei solchen Drogen erwarte ich, dass man auch, wenn die Droge dann abfällt, oftmals auch sich, also depressive Symptome einstellen, dass man das, was man vorher als Negatives gedacht hat, plötzlich noch negativer wird oder dass man die Welt noch schlimmer sieht. Ja? Also Ich kenne Jugendliche, die dann diese aktivierenden Drogen nehmen und dann sich ganz toll fühlen, aber wenn der Effekt wegfällt, ja, dann werden sie plötzlich extrem depressiv und auch manchmal suizidal, ja. Und dann kann ich ja mit jemandem drüber reden. Lohnt sich das, ja? Oder lohnt sich das nicht? Wie ist es bei Ihnen?
Na, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass, wie Sie schon gesagt haben, der Effekt, wenn er dann abklingt, genauso gut wie der Trip, sag ich mal, war, dann auch im Nachhinein schlecht ist. Also das ist wie so eine Sinuskurve. Ich bin auf dem Normallevel, nehme diese Droge und dann wird es aber danach genauso unangenehm, wie es angenehm war.
Mhm, das meine ich. Und das würde mich abschrecken. Ja, also
das, ne, genau.
Also wenn ich mit meinem Sohn rede, dann würde ich ihm sagen,
ihr Sohn ist 17, ne, haben Sie gesagt. Ne?
Der ist 17. Wenn ich mit ihm rede, sage ich ihm, ja, also kurzfristig hat das immer Vorteile. Nur, wenn man dauernd in so einem Auf und Ab lebt, ja, was macht das mit einem?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Also ich bin jetzt leider Gottes mehrere Jahre dabei und das verwirrt einen Menschen emotional einfach komplett. Also man weiß nachher nicht mehr, wann man eigentlich gute und wann man schlechte Laune haben kann, soll. Und ja, man wird emotional einfach völlig rausgebombt und weiß nicht mehr, wo man eigentlich gerade steht.
Sie sind 19, ne? Sind Sie noch Schüler? Oder?
Genau. Ich bin Auszubildender.
Aber das funktioniert?
Das funktioniert und ja, man bringt irgendwie doch genug Kraft auf, um das, was im Leben funktionieren muss, damit irgendwie weitergeht, damit das klappt. Aber ich weiß auch nicht, ob das bei allen Leuten so ist. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass man da noch genug Kraft hat für. Es hält wahrscheinlich so einen Prozess auf, der da heißt, ich fliege jetzt mal gründlich in den Dreck und merke eigentlich, was los ist. Aber vielleicht verzögert es das auch nur, ich weiß es nicht.
Und würden Sie gerne rauskommen aus dem Drogenkonsum?
Ja, schon. Also es gibt ja eigentlich auch genug andere Sachen, die schön sind im Leben. Also da würde man schon gerne rauskommen eigentlich, ja.
Weiß nicht, vielleicht hat er, ja. Frau Hinze, haben Sie vielleicht noch eine Empfehlung für ihn?
Ja, Herr Ebel, das, was Sie so geschildert haben, ich glaube, das betrifft ganz viele. Und das ist so ein bisschen, was wir immer sagen, diese Dunkelziffer. Ne? Das sind also junge Erwachsene, die weder in einer Therapieeinrichtung oder einer Beratungsstelle irgendwo aufgefangen werden, sondern die Drogen konsumieren. Eigentlich fühlen sie sich ganz schlecht. Nicht, wenn sie es nehmen, aber wenn die Wirkung nachlässt. Und das ist wie so ein kleiner Teufelskreislauf. Ne? Also man nimmt es dann doch wieder, weil man sich ja wieder gut fühlen will. Ich glaube, dieses, ich sag's mal, Problem haben ganz viele. Aber ich wollte ganz kurz noch mal auf den Anfang Ihrer Geschichte zurückkommen, dass Sie sagen, wir leben in so einer Welt, wo eigentlich man gönnt dem anderen nicht irgendwas Gutes. Es gibt viel Gewalt, es gibt alles ist so ein bisschen im Umbruch. Und da kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Aber es gab ja auch schon viel schlimmere Zeiten. Also wenn ich so an meine Eltern denke, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben, die hätten viel mehr die Möglichkeit oder das als Argument nehmen können, dass sie jetzt Drogen nehmen. Ich glaube, was wichtig ist, in einem Leben, wo wir Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung sollte man, also das mache auch ich, die sollte man immer mal wieder überdenken, ob das gute Entscheidungen sind. Bringen die mich weiter im Leben? Und gerade bei Drogen ist bei Ihnen, Sie haben ja selber schon innerlich so ein bisschen, planen Sie ja schon den Ausstieg, was ich so gehört habe, weil Sie selber damit nicht glücklich sind. Und ich hoffe, dass Sie das auch schaffen, weil das sind nämlich genauso diese Punkte, wo es dann irgendwann auch mal kippen kann. Ne? Und
ich stimme Ihnen vollkommen zu, wenn Sie sagen, dass Ihre Eltern um einiges mehr den Grund gehabt hätten, zu sagen, ja. Ich heule jetzt rum und stürze mich in irgendwelche Drogen. Der Unterschied dabei ist, dass Ihre Eltern nicht mit 16 auf irgendwelche Festivals gehen konnten und das da um sich rum hatten. Und das ist eher ein Fluch als ein Segen, dass diese Möglichkeit für junge Leute heute in dem Maß irgendwie verfügbar ist. Mhm. Also 100%ig hatten Ihre Eltern schwierige Zeiten als wir heutzutage.
Aber glauben Sie mal, man braucht, um zu konsumieren, keine Festivals. Das geht auch anders.
Nein. Ja.
Aber da geht's vielleicht los anders, manchmal.
Ja, Ich glaube, dass wir heutzutage das Angebot doch ja, man, ich werde nicht sagen besser, aber ja.
Der Markt ist größer, so kann man es, glaube ich,
der Markt,
formulieren.
Der Markt ist auf jeden Fall größer und viel näher an breiten Schichten der Bevölkerung.
Ja.
Es ist überall. Es ist ja überall. Man muss sich nur mal umgucken, mit ein bisschen offenen Augen durch die Öffentlichkeit gehen. Es ist überall.
Martin Ebel in Rostock, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, gar kein Problem. Ich danke.
Viele Grüße. Ciao. Viele Grüße an die Küste. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den er anspricht, was die Peer Group angeht, ne? Sozusagen das Umfeld, also jenseits der Eltern. Was können Eltern überhaupt tun gegen Drogenkonsum von Kindern und Jugendlichen, wenn letztlich das eigentliche soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen, was wirklich prägt, offenbar die Peer Group ist?
Sehr schwierig. Also ich erlebe oft, dass der Freundeskreis mehr Einfluss hat auf das Denken als die Eltern oder der Arzt oder die Medien. Ja? Auch nicht hilfreich sind so Cannabis-Liberalisierungskampagnen, die das auch noch verharmlosen. Also ich führe oft solche Diskussionen und ich komme immer wieder zum selben Punkt. Also ich sage dann irgendwann, ich als Vater möchte, dass mein Sohn kreativ und selbstbestimmt lebt und nicht abhängig von irgendwelchen negativen Menschen, aber auch nicht abhängig von Drogen, nicht abhängig von irgendwas, sondern selbstbestimmt und möglichst kreativ. Und daran arbeite ich ja als Vater. Und ich glaube, wenn ich das als Ideal nehme, dann wird das auch verstanden. Ja, also
am Tele, ja, bitte.
Also ich glaube, so ein Patentrezept, ne, das gibt es ja nicht. Also, dass ich jetzt sage, liebe Eltern, macht jetzt das und das und macht das nicht und dann nehmen eure Kinder keine Drogen. Das wäre super, aber so funktioniert das Leben nicht. Ne? Und
schlechtes Gewissen funktioniert auch nicht, glaube ich, ne? Dass man den Kindern schlechtes Gewissen macht.
Das nein, nicht, ne? Also überhaupt nicht. Also warum auch? Also ich meine, das bringt sie ja auch nicht weiter. Also sie werden ja dann nicht sagen, oh Mama, jetzt hast du mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, jetzt höre ich auf.
Du hast
also,
recht, ich höre auf.
Ne, du hast recht und also das ist ja, also das ist ja Unsinn. Aber es ist, man muss natürlich auch sagen, wenn Eltern sich dann auf den Weg machen, um Unterstützung zu finden, weil sie eben nicht weiter wissen, es ist kein kurzer Weg. Es ist schon ein langer Weg und für viele gar nicht bewusst. Es ist heutzutage schon schwierig, überhaupt Eltern zu sein und dann noch von suchtkranken Kindern oder welche, die schwer missbräuchlich sind, das ist auch schwierig und das muss man natürlich auch, sage ich mal, lernen. Also man muss schon eine Verhaltensveränderung haben.
Am Telefon ist Margret May aus Mainz. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, also es ist so, dass meine Tochter schon seit inzwischen glaube ich 2 Jahren fast regelmäßig Alkohol und Cannabis konsumiert. In erster Linie abends und auch alleine, was mich halt doch sehr unglücklich macht, sage ich mal. Also das ist ja schon unterschiedlich zu anderen Jugendlichen, die das halt in erster Linie in ihren Gruppen konsumieren. Und
wie alt ist Ihre Tochter?
Die ist jetzt inzwischen 19. Und ja, wir haben schon uns auf den Weg gemacht, irgendwo in Richtung eine Sucht- und Drogenberatung aufzusuchen, beziehungsweise ich. Und sie ist dem Ganzen aber eigentlich nicht wirklich zugänglich. Also sie weiß über das Problem und sie ist da sich auch bewusst, dass sie ein Problem hat, möchte das aber eigentlich nicht aktiv angehen. Und das macht mich natürlich nicht besonders glücklich. So, dass sie im Augenblick im SSJ ist, um die Fachhochschulreife zu erreichen.
Freiwilliges soziales Jahr.
Ja, genau. Hey. Und in dem Moment bin ich irgendwo sehr unentschlossen, was im Augenblick so den Vorrang hat. Ist es wichtiger, die berufliche Zukunft nicht zu gefährden mit irgendwelchen Eingriffen oder ist es wichtiger, jetzt sie aus diesem Drogenkonsum herauszuholen, indem man sie vielleicht tatsächlich in eine Therapieeinrichtung steckt, in Anführungsstrichen.
Sabine Henze, was sagen Sie?
Also ist natürlich jetzt ganz schwierig, weil man das Ganze nicht so sieht, aber jetzt eine 19-Jährige in eine Therapieeinrichtung zu stecken, das wird schon mal wesentlich schwieriger, als wenn es jetzt eine 13-, 14-Jährige ist. Ne? Und was wir auch in den Elternkreisen immer wieder erleben, ist, dass Eltern alles tun. Also die haben schon einen Plan, Also ich war da auch, also alles, was ich sage, ist auch, habe auch ich getan. Ne? Also ich wusste genau, also das und das und das muss passieren. Ich habe angerufen, ich habe auch meine, vielleicht haben Sie das auch gemacht, die Tochter entschuldigt, wenn sie dann mal bekifft nicht aufstehen konnte. Also es sind so ganz viele Dinge, die tun wir. Ne? Also wir rufen dann beim Jobcenter an und versuchen da irgendwas zu regeln. Ne? Aber letztendlich ist es wichtig, dass man die Verantwortung an das Kind abgibt. Also die, weil wenn es ist toll, wenn wir den Plan haben und so wie auch Ihre Tochter sagt, nö, ich finde das eigentlich toll so, ich will da gar nichts dran ändern, dann ist das immer schwierig. Und wenn man als Elternteil, so wie ich zum Beispiel, ich bin auch so eine Macherin, also ist ein Problem, gucke ich, wie kann ich das ändern, dann ist man ganz schnell dabei, schon diese Pläne zu haben und verliert völlig aus dem Blick, dass das Kind es gar nicht will. Und das ist natürlich dann eine Frustration, weil dann passieren dann so eine Sachen, die laufen dann, um ein bisschen Frieden wieder in der Familie zu haben, so 2 Monate mit und dann bricht das wieder auseinander. Und ich glaube, für Eltern ist es wichtig, das auch oder sich Unterstützung zu suchen, um zu lernen, diese Phase auszuhalten, bis das Kind selber bereit ist zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie einen anderen Weg gehen, ich merke, ich habe jetzt die Schule abgebrochen, ich komme da nicht weiter. Und das ist eben ein langer Weg.
Das heißt, Kinder und Jugendliche müssen mit den Konsequenzen ihres Drogenkonsums auch konfrontiert werden?
So schnell wie möglich.
Frau May.
Aber wie konfrontiere ich sie mit den Konsequenzen? Also im Augenblick, sage ich mal, läuft das Leben im Allgemeinen eigentlich recht ruhig. Sie geht zu ihrem Job, sie macht das. Mhm. Aber ich weiß, dass sie abends in ihrem Zimmer sitzt und entweder kifft oder trinkt. Und ich kann auch, also ich habe dann auch mal gesagt, irgendwie ja, versuch's doch mal ohne und was man dann halt so tut und wie sieht's denn aus und so, ja, das habe ich ja schon probiert und es geht auch mal so eine Zeit lang, aber dann trinke ich halt wieder.
Mhm. Und finden Sie, darf ich Sie kurz unterbrechen? Finden Sie das toll, dass Ihre Tochter in ihrer Wohnung kifft?
Nein, natürlich nicht.
Warum also, verbieten Sie es nicht?
Weil ich im Endeffekt Angst habe, dass sie dann woanders hingeht und es dort tut, beziehungsweise also das Kissen, ich merke das in dem Sinne auch nicht, ja, also sie ist auch nicht so stark betrunken oder sowas, dass man das wirklich ihr anmerkt und aber ich bin da wirklich in so einer Zwickmühle irgendwie, inwieweit, ja, verbieten, in was tue ich? Ich verbiete es zu tun.
Das ist richtig, aber wissen Sie, was das Wichtige daran ist? Sie entwickeln eine Haltung dazu.
Ja.
Das ist das auch das, was wir den Eltern und Angehörigen, man muss ja jetzt nicht nur zu uns kommen, ja nicht nur Eltern, sondern zu uns kommen ja auch Geschwister und Großeltern, die ja genauso, das betrifft ja dieses ganze Familiensystem. Und da muss man irgendwie oder da sollte man eine Haltung entwickeln. Und sie können natürlich nicht verhindern, dass sie jetzt rausgeht und mit ihren Freunden im Park oder in einer Wohnung kifft, aber sie haben eine Haltung dazu. Und das ist, glaub ich, ganz wichtig, weil es verändert auch erstmal die Situation. Ihre Tochter lernt sie ganz anders kennen, nicht als die Mutter, die alles passieren lässt, sondern die eine klare Haltung hat. Also was ich persönlich auch, meine persönliche Meinung ist auch, wir sind viel zu sehr von diesem richtigen Mutter- und Vatersein weg. Also wir wollen immer Freundin sein und Kumpel der Söhne. Ja, das ist auch gut und wichtig, aber das doch bitte erst an zweiter Stelle. Also wichtig ist wirklich, dass Mütter und Väter wieder Mütter und Väter werden und die sind eben nicht immer unbedingt nett und dann findet mich meine Tochter eben auch mal doof und dann das ist dann aber auch gut so.
Ottmar Hummel, welche Erfahrungen machen Sie eigentlich mit Eltern als Arzt?
Ja, ganz grob, es gibt 2 Typen, finde ich. Also die einen sagen, ich habe selber in meiner Jugend gekifft, das ist nicht so schlimm, das wird sich von selber geben. Und die anderen sind eher so ängstlich bei Drogen, die informieren sich ganz viel in den Medien, im Internet und lesen dann, ja, jemand, der Drogen nimmt, der hat ein Trauma, der hat ein ADS, der hat Depressionen, den kann man therapieren. Und dann kommt die Idee, er geht zum Psychotherapeut einmal die Woche und dann wird sich das alles von selber geben. Mhm. Ja, stimmt leider nicht, ja. Ja, sondern es ist ein Zusammenspiel von Kräften und natürlich gibt es das auch, aber das eine Gespräch pro Woche ändert nicht eine Lebenseinstellung. Solange, finde ich, auch der Einfluss eher aus der Gruppe der Freunde kommt und nicht eben aus dem therapeutischen Gespräch.
Das heißt, die Eltern und die Ärzte und Menschen, die diesen Kindern und Jugendlichen helfen wollen, müssen eigentlich vor allem die Peergroup ansprechen. Müssen da rein.
Sie müssen da rein, ja.
In so eine kleine Drogenrunde, wo sie alle irgendwie kiffen, muss man dann reinstürzen und sagen, so Leute.
Ja, ich finde
das. Moment mal bitte.
Genau.
Oder, ja?
Ihr seid dafür noch viel zu jung, oder? Das ist alles.
Lachen die einen aus? Nein.
Natürlich lachen die einen aus. Trotzdem, wie bekommt man Respekt vor seinen, also von seinen Kindern wieder? Ja, ist ja was ganz Wichtiges. Ich bemerke, dass, wenn Eltern zu zweit sind, schon mal mehr Kraft entfalten können. Wenn Eltern alleinerziehend sind, sind sie oft geschwächt. Ja, das ist wirklich so. Manchmal erlebe ich auch, dass Eltern sehr, sehr schnell sich auch mit anderen Eltern aus der Peer Group sich verbinden und dann gemeinsam vorgehen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, also die aktiven Eltern, die anderen Eltern kontaktieren, finde ich sehr positiv. Ich habe das selber erlebt bei einem Geburtstag. Da war mein Sohn 14. Dann traten zum ersten Mal Drogen auf und die eine Mutter hat sofort alle anderen Mütter informiert. Und schon bekam das eine ganz andere Dynamik. Ja? Mhm. Was man eben nicht machen sollte, ist zugucken und einfach dulden. Ja? Weil dann wird man als Eltern auch nicht mehr respektiert. Ja? Dann wird man mehr belächelt, aber nicht mehr ernst genommen.
Frau May, können Sie damit was anfangen, was Sie hören hier bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass zu hören, dass man wirklich aktiv werden sollte und eine klare Position zu bekennen, das ist eine Sache, die mir durchaus geholfen hat. Man ist halt immer so hin und her gerissen irgendwie. Wie soll man reagieren und sowas mal doch vor Augen geführt zu bekommen, dass das vielleicht doch wirklich wichtig ist oder nicht vielleicht, sondern dass es wichtig ist, dass man seine eigene Haltung wirklich positioniert und auch dem Kind gegenüber klar darlegt. Ich glaube, das ist was mir jetzt durchaus geholfen hat. Und ich hoffe, dass das gelingt.
Ich möchte noch ganz kurz Ihnen was mit auf den Weg geben, und zwar eine Geschichte von mir, die mir gerade eingefallen ist.
Wollen wir das noch verschieben, weil uns läuft die Zeit gerade davon. Ja, das nehmen wir einfach mit, Frau May. Sie bleiben uns ja erhalten. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Mainz.
Danke, und ich danke Ihnen.
Sehr gerne, sehr gerne. Unser Thema heute hier bei uns, wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen, Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Und mit Sabine Hinze, Vorsitzende des Elternkreises Berlin-Brandenburg, eine Selbsthilfe für Eltern mit Kindern, die ein Drogenproblem haben. Wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen? Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche. Das ist unser Thema, das wir aber auch mit Ottmar Hummel besprechen, leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie an den DRK-Kliniken im Berlin-Westend. Ein Mann, der also auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die in ihrem Drogenkonsum schon so weit fortgeschritten waren, dass sie ärztlich behandelt werden müssen. 0800 2254 2254. Wir haben gerade vorhin, Frau Hinze, mit einer Anruferin aus Mainz gesprochen über ihre 19-jährige Tochter, die also Cannabis raucht und dazu aber auch noch Alkohol nimmt. Und sie wollten noch eine Geschichte loswerden dazu.
Ja, also ich war, als meine Tochter 13 war, hatte ich ja viele Gespräche mit dem Jugendamt, mit dem Drogennotdienst. Ich war auch schon im Elternkreis. Und da wurde mir eben nahegelegt, kein Geld mehr zu geben. Ne? Also eben diese Konsequenz, von der ich schon so oft gesprochen habe, die wirklich auch zu leben. Und mir ist das unglaublich schwer gefallen, weil ich gesagt habe, das kann ich doch nicht machen. Und sie muss ja irgendwie ein bisschen auch am Leben teilhaben und mit ihren Freunden irgendwo mal hingehen ins Kino. Jetzt gar kein Geld. Und hatte natürlich auch Angst, dass sie kriminell wird. Ne? Und dann habe ich mich mit meinem Mann besprochen und der hat gesagt, weißt du was, warum sollen wir da jetzt noch ein halbes Jahr warten? Also warum wollen wir jetzt noch ein halbes Jahr diese Kuschelgeschichte laufen, wenn es dann nach einem halben Jahr sowieso passiert? Dann doch lieber jetzt konsequent, weil das, was dann passiert, das passiert dann heute und wir können reagieren. Ich habe keine Lust, jetzt noch ein halbes Jahr zu warten.
Also nicht abwarten.
Nicht abwarten.
Nicht gucken, was passiert, sondern gleich eingreifen.
Wenn es dann, also es war ja schon eine lange Vorgeschichte, wir haben ja schon vieles probiert. Und das war für mich also so prägend und es war genau die richtige Entscheidung.
Mhm. Ansonsten ist ja immer die Frage, das war ja bei Ihnen auch, dass man die Anzeichen von Abhängigkeit oft sehr spät erst entdeckt bei den Kindern und Jugendlichen, oder? Herr Hummel, wie ist das eigentlich? Also an welcher Stelle weiß man, okay, jetzt haben wir ein wirkliches Problem?
Wenn sich der Jugendliche verändert zu seinem Negativen, ja, also solange alles klappt, solange der zur Schule geht und Fußball spielt und ein Instrument in der Band, denkt ja keiner drüber nach, ja. Aber wenn plötzlich alles zusammenbricht, dann oder die Persönlichkeit sich massiv verändert.
Aber auch die kann sich ja verändern im Laufe einer Pubertät, ne?
Ja, aber
woran erkennt man das als Eltern?
Also wenn jemand nur noch im Bett liegt, morgens zu spät kommt, in der Schule immer schlechter wird und das alles abtut, ja?
Konstant über Monate hinweg, ja?
Ja? Genau, lange, ja? Mhm. Oder ich habe Jugendliche, die werden aggressiver, deutlich aggressiver. Also man denkt ja immer, Cannabis macht friedlich, stimmt auch. Nur, es gibt ja den Abfall des Cannabis und da habe ich jetzt mehrfach Jugendliche erlebt, die haben Wohnungen zerstört. Also da gibt es Bilder von völlig zerstörten Wohnungen. Ja?
Ich glaube, spätestens dann weiß man als Eltern, was passiert
ist. Ich glaube, man weiß es schon vorher, aber dann wissen die Eltern, jetzt muss was passieren. Ja? Man kann nicht so weitermachen. Ja? Und also das erlebe ich halt. Ja? Am schwierigsten finde ich so schleichende Entwicklungen. Also wenn jemand wirklich schafft, über lange, lange Zeit Drogen zu konsumieren und so sein Leben noch gerade im Griff zu haben, dann leidet er auch, wie wir vorher von einem Hörer also gehört haben.
Der 19-jährige Auszubildende.
Genau.
Also wo es wirkte, dass er sein Leben eigentlich noch
der im Griff hat. Ja. Aber er müht sich. Mhm. Er braucht viel Kraft, um sich auszugleichen. Ja? Mhm. Das geht eine lange Zeit, aber man muss sich das mal über 10 Jahre vorstellen. Ja? Mhm. Das verändert auch die Persönlichkeit und nicht zum Positiven.
Ja? Ich höre aus Ihren Worten, dass Sie, also ich vermute mal, dass Sie auch nicht für eine Legalisierung von Cannabis eintreten würden. Dann könnte man ja vielleicht anders damit umgehen, oder? Da könnte man sozusagen über kontrollierte Abgabe, über vielleicht Verschreibungen, Apotheken, kleinere Shops, wo vielleicht auch die Behörden stärker kontrollieren können, eine stärkere Kontrolle auch ausüben auf Kinder und Jugendliche, als wenn sie es beim Dealer um die Ecke kaufen, oder?
Wenn das so schön wäre, das wäre so einfach, ja. So ist es aber gar nicht. Also erstes Problem ist, wir nehmen Jugendschutz nicht ernst. Ja, also wenn mir meine Jugendlichen erzählen, dass sie bei in jedem zweiten Kiosk Wodka bekommen mit 14 oder Zigaretten, ja, dann brauchen wir uns über Cannabis-Liberalisierung gar nicht zu unterhalten. Ja, wenn ich weiß, dass Cannabis das Gramm im Coffeeshop vielleicht 12, 13 Euro kostet, aber beim Dealer, der da vor dem Shop steht und der keine Passkontrolle macht, 7 Euro kostet, ja, dann ist klar, wo die Jugendlichen hingehen, doch nicht zum Coffeeshop. Ja, das sind fadenscheinige Diskussionen. Also für mich wäre dann eine Liberalisierung sinnvoll, wenn wir sagen würden, okay, ab 21 darf jeder konsumieren, was er will. Und das wäre auch frei, dann wäre die Polizei auch entlastet. Und darunter machen wir knallharte Kontrollen, ja, und nehmen das ernst. Ja, aber solange wir nicht mal, weiß nicht, Zigaretten und Alkohol ernst nehmen in Wirklichkeit, ja, macht das keinen Sinn.
Das heißt, die Behörden müssten da viel aktiver werden?
Müssten sehr viel aktiver werden. Und das ist,
was alle Drogen angeht, also was auch Alkohol angeht.
Ja,
was,
ja, natürlich. Ja. Es beginnt ja früh. Also die Gewöhnung an Suchtstoffe beginnt ja mit der ersten Zigarette. Ja, das heißt ja nicht, dass jemand, der die Zigaretten nimmt, automatisch Drogen nehmen muss. Nur die Gewöhnung an einen Suchtstoff mit 12, 13, 14 heißt eigentlich, wenn ich angespannt bin, wenn ich mich langweile, dann nehme ich was ein. Und umso früher das geschieht, umso schlimmer wird das.
Weil das Gehirn damit groß wird sozusagen, diese Signalen. Das gewöhnt sich schneller dran
bei Kindern und Jugendlichen. Oder? Es lernt ein Konzept. Mhm. Es lernt ein Konzept. Das lernt nicht, wenn ich mich langweile, werde ich aktiv und gestalte aktiv, sondern es lernt, wenn ich mich langweile, wenn ich Spannungen habe, gibt es eine Pille oder gibt es einen Stoff und ich setze mich hin. Mhm. Ja? Und das ist eine andere Art des Denkens, was man automatisiert, was man lernt.
Die Abhängigkeiten sind das eine von Drogen, das andere ist natürlich auch eine gewisse kulturelle Komponente, gerade bei Cannabis. Ne? Also ich meine, 68, auch Hippie-Bewegung, dann Westküste, USA, bestimmte Musikstile, das ist ja auch eine kulturelle Größe, diese Droge. Ja? Und da könnten Jugendliche von heute sagen, naja Mensch, also damals ist bei euch sind da die größten Songs draus entstanden, warum wollt ihr uns das verbieten?
Das stimmt auch. Also bestimmt wurde Kunst oft mit Drogen erreicht, ja? Ja, also wahrscheinlich schon im Altertum.
Das ist ein Klassiker, ja.
Das ist ein Klassiker, ja. Das heißt aber nicht, dass jeder, der Drogen konsumiert, Kulturschaffender wird, ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde, es hat sich etwas kulturell verändert. Also vor 30 Jahren war ein Joint-Rauchen unter 20 Jugendlichen ein Joint war revolutionär. Das galt als als Auflehnung.
Oder ja? Rumgereicht.
Wurde rumgereicht.
Eine Friedenspfeife.
Ja. Oder wurde noch Gitarre gespielt, ja, und ja, Bob Dylan, und dann war alles gut. Und heute enthalten diese Drogen viel mehr Stoff. Also viel, also bei Cannabis, der wirksame Stoff heißt THC. Und davon ist heute viel mehr in diesem in dieser Droge drin, und man konsumiert das alleine. Ja?
Warum? Weil die künstlich angebaut wird, ja? Weil das so.
Genau, das wird also das Verfahren nennt sich Hybrid. Das ist eine spezielle Zuchtform, wo man den Inhaltsstoff extrem anreichern kann. Und die enthalten heute das Sechsfache, das Achtfache von dem Cannabis von damals. Und es wird eben heute nicht mehr konsumiert in der großen Gruppe, sondern ich habe Schüler, die konsumieren das morgens vor der Schule. Also noch bevor sie das Schulgelände betreten. Und ich kenne einige dieser Schulen, ja, wo das so ist. Und keiner sagt was. Ja. Und das macht eine ganz andere Kultur. Das ist eine sehr egozentrische, sehr auf sich gerichtete Kultur. Und nicht mehr dieses Revolutionäre von damals.
Weil Sie sagen, vor der Schule, ist das für Stressabbau, für Angstabbau? Ich meine, das sind ja auch Dinge, die vielleicht im sozialen Umfeld, in der Schule auch angesprochen werden müssten. Ich meine, so eine Art Drogenkonsum, ja, ist doch vielleicht auch eine Reaktion auf Probleme, die es woanders gibt, oder, Franz?
Also Thema Schule, das ist für mich also so ein Triggerpunkt wieder. Ja.
Schon,
also ich arbeite ja jetzt seit 12 Jahren ehrenamtlich für die Elternkreise, und seit 12 Jahren versuche ich, einen Fuß reinzubekommen in die Schulen. Aber solange, wie wir immer noch viele, viele Schulen haben, die nach außen hin, bei denen die Außenwirkung der Schule viel wichtiger ist, als sich vielleicht mit dem internen Konsum von Drogen zu beschäftigen und sagen, auf unserer Schule gibt es keine Drogen, werden wir da nie vorankommen. Das ist also wirklich ein Thema, da muss sich massiv was ändern. Ja? Und ich habe selber erlebt, dass ich in der Schule war, im Flur mit einer Lehrerin gesprochen habe, und dann riefen sich zwei Schülerinnen zu, du, wir treffen uns draußen im Park, ich habe die Bong mit. Und die Lehrerin reagierte überhaupt nicht. Dann habe ich sie gefragt, haben Sie das eben gehört? Ja, aber die machen das ja dann im Park, das ist ja nicht mehr auf dem Schulgelände. Mhm. Ich sage ja, die kommen aber auch bekifft in den Unterricht. Es interessiert viele nicht. Ich will es nicht verallgemeinern, aber es gibt eben noch einen großen Prozentsatz, die sich damit auch gar nicht auseinandersetzen wollen.
Also wenn jetzt hier auch Lehrerinnen und Lehrer zuhören und gerne dazu was sagen wollen, gerne anrufen unter 0800 2254 2254 oder auch Direktorinnen von Schulen, welche Drogenprobleme es dort gibt. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes ansprechen, nämlich tatsächlich den sozialen Druck, den Leistungsdruck, unter dem ja auch viele Kinder und Jugendliche stehen. Und die glauben eben, mit Drogen diesem Druck irgendwie begegnen zu können. Also vielleicht muss man ja auch in anderen Gebieten versuchen, diese Triggerpunkte für Drogenkonsum zu reduzieren, oder?
Ja, aber dazu braucht es eben auch mehr Personal. Mhm. Und zum Thema Legalisierung, also wenn der Staat jetzt der Drogendealer wird, dann muss er aber auch damit anders umgehen. Und wir als Elternteile, das, was Herr Hummel gesagt hat, können wir hundertprozentig teilen. Ich gehe da aber noch einen Schritt weiter, dass ich sage, oder anders gesagt, in Friedrichshain-Kreuzberg war ich in vielen Veranstaltungen, wo es um die Legalisierung ging. Und es wurde immer gesagt, es wird auf jeden Fall dann auch mehr Geld eingestellt für die Suchtprävention. Es geht mehr in die Therapieeinrichtungen, in die Beratungsstellen. Ja, was definitiv nicht passiert. Wir haben es jetzt zum Beispiel der Therapieladen, der also wirklich eine super Arbeit macht, der mit Eltern und Jugendlichen arbeitet.
Ne?
Ja,
mhm.
Genau. Dem wurden jetzt die Gelder gekürzt, wo ich sage, was ist das für eine, also da wird ja richtig auch gelogen, es wird einfach nur schön geredet, und hintenrum werden dann also wirklich Menschen, die da mit Herzblut arbeiten, denen wird dann wieder das Geld gekürzt, und das kann es einfach nicht sein. Es muss mehr Geld zur Verfügung gestellt, da ist die Politik gefragt, und gerade auch, wenn es legalisiert wird, dann muss auch Geld zurückfließen für diese Menschen, die eben damit ein Problem haben.
Am Telefon ist Bastian Weiser aus Gera. Schönen guten Tag.
Ja, schönen Morgen.
Guten Morgen. Wir sind ganz Ohr. Wir hören Sie ein bisschen schlecht, vielleicht kommen Sie ein bisschen näher ran ans Telefon.
Ja, ich kann versuchen. Oder ich
kann ein bisschen lauter. Ja, gerne.
Ja, zu mir. Ich bin 31 und mein Sohn ist jetzt 13. Ich bin relativ der Meinung, also relativ sicher, dass er noch keine Drogen nimmt. Und ich hoffe auch, es bleibt so. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Hilfe, die ich als Vater und auch meine Frau als Mutter geben kann, folgende ist, dass wir ihm beibringen, sich selbst zu helfen, also dass er die Gefahren, in dem Fall die Drogen, frühzeitig schon erkennt. Und das haben wir bis jetzt ganz gut hingekriegt. Also er berichtet relativ viel aus der Schule, auch aus dem Bekanntenkreis, dass er das schon beobachtet hat, dass da Drogen genommen werden. Und er kann das recht sicher benennen, was das für Drogen sind. Also es ist in dem Fall halt Alkohol, Rauchen und Kiffen. Und ja, das finde ich sehr wichtig, dass die Kinder von den Eltern das nicht beigebracht kriegen, sondern halt, also dass denen erzählt wird, was es gibt und wie sie das erkennen und dann auch die Folgen aufgezeigt werden.
Ja.
Das machen wir relativ oft im Park bei uns. Da rennen sehr viele schräge Gestalten rum und da mutmaßen wir, was da für Drogen dahinter stecken könnten und ja, was es für soziale, für psychische Folgen hat. Also wir reden da sehr viel drüber auch.
Ja. Bastian Weise aus Gera, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diesen Hinweis auch, dass man mit den Kindern und Jugendlichen natürlich auch drüber sprechen muss, einfach offen damit umgehen muss. Inwieweit muss man eigentlich, Herr Hummel, als Eltern wissen, was das alles für Drogen sind? Das ist ja ein Riesenmarkt mit vielen verschiedenen Spielarten, um überhaupt ernst genommen zu werden als Eltern.
Tja, ich glaube nicht, das schafft man gar nicht. Also natürlich kann man sich informieren im Internet und ich finde schon Wikipedia schon sehr umfangreich. Das Problem ist, dass meine Jugendlichen schon ganz viel wissen. Ja? Also die trumpfen auch immer damit auf. Ja? Also ich habe Jugendliche, die kommen zum Gespräch, so nach der Art, was wissen Sie denn schon als Arzt? Ich weiß doch viel mehr als du. Ja? Und,
ist das auch manchmal so?
Das nee. Ist auch manchmal
oh,
so.
Okay, sogar Sie als Arzt sind nicht immer über den neuesten Stand.
Nein, ja. Und es gibt Sachen, die, die werden genommen, die kann ich ja gar nicht nachweisen. Ja? Also ja. Solche Natur... Drogen wie Engelstrompete oder sowas, ja.
Sind das so Pilze oder was ist das? Oder
nee, nein, das sind Pflanzenblätter und die auch schwerste Krankheiten machen können übrigens. Auch diese Magic Mushrooms, die gerade im Gespräch sind, ja, können schwerste Psychosen machen, ja. Also, und das kann ich gar nicht mal nachweisen, ja. Also mich da auf dieses Terrain zu begeben, glaube ich, ist sinnlos, ja. Also ich möchte nicht der noch mehr Experte sein, sondern mir geht es wirklich um die Persönlichkeit, die sich durch Drogen verändert. Und wie gesagt, der Kernpunkt ist für mich, was möchte ich denn sein im Leben? Möchte ich einer sein, der dauernd mit Drogen sich reguliert, oder will ich jemand sein, der selbstbestimmt ist? Und das ist immer der Kern der Geschichte. Ja?
Es geht uns um die Frage, wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen? Also, Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche. Immer mehr Kinder und Jugendliche nehmen Drogen, jeder Zehnte hat schon gekifft. Cannabis ist weit verbreitet. Über diese Droge haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Aber auch Ecstasy wird natürlich genommen als billige Partydroge. Dann viele andere psychoaktive Substanzen. Immer wieder Neues wird zusammengemischt und die Folgen können durchaus auch gravierend sein. Darüber haben wir auch schon gesprochen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sabine Hinze ist bei uns, Vorsitzende des Elternkreises Berlin-Brandenburg, eine Selbsthilfe für Eltern mit Kindern, die Drogenerfahrungen gemacht haben, und Ottmar Hummel, Kinder- und Jugendpsychiater, ebenso aus Berlin. Und am Telefon ist Ralf Schmidt aus Eisenach. Schönen guten Tag. Oh, da ist ja einiges los bei Ihnen im Hintergrund. Herr Schmidt, hören Sie mich?
Ja, ich fahre Traktor, aber ich fahre mal kurz.
Sie fahren dran. Traktor, ja?
Ja. Augenblick, ich bleibe mal hier rechts stehen. Ich muss eine Maschine überführen.
Ja. Ah, ich dachte, Sie sind bei der Ernte. Nee, ist schon vorbei.
Nee, Stroh sind wir auch noch. Also ich möchte nur sagen, wir haben zwei Kinder, 20 und 25. Unsere Kinder laufen Gott sei Dank sogenannt kerzengerade. Das liegt aber daran, die Erziehung fängt eigentlich auch gegen Drogen, gegen Alkohol schon viel früher an, nicht erst mit 12, 13. Und bei uns zu Hause, wir haben erstmal unseren Kindern vorgelebt, kein Alkohol. Wenn wir mal Alkohol trinken wollten, dann müssten die Kinder nicht dabei sein. Dann haben wir unsere Kinder nie belogen. Wir haben ihnen nie irgendwas vorgemacht. Die wussten immer genau, wo es lang geht. Das heißt, wir waren ein 100% verlässlicher Partner. Wenn wir sagen, es ist rot, dann ist es rot. Dann ist es nicht hellrot oder grün. Und wenn wir dann sagen, mache das nicht, weil das und das kommt, dann haben die uns auch vertraut. Wir haben ein unwahrscheinlich hohes Vertrauensverhältnis in der Familie. In der Klasse meiner Tochter ging es dann auch los mit Drogenkonsum, oder es war absehbar, dass die Reise dorthin geht. Und wir haben dann rigoros komplett, es war einer sogar aus der Nachbarschaft, den Kontakt verboten. den Kontakt abgebrochen haben, dann die, wo wir wissen, dass sie nicht damit zu tun haben, im Prinzip einen Freundeskreis aufgebaut, von klein auf für die Kinder, den wir auch kontrollieren und behüten konnten. Und das war eigentlich unser Glück. Aber wir sind selbstständig in der Landwirtschaft. Wir haben auch die Zeit ein bisschen dazu gehabt. Das hat ja nicht jeder. Mhm. Also das ist... Wir sind heilfroh, dass der Krug an uns vorbeigegangen ist. Meine Kinder trinken, also mein Sohn trinkt bis heute nicht, er raucht auch nicht. Also ich habe dann auch,
wie alt sind Ihre Kinder inzwischen?
20, 25. Aha. Der Sohn raucht nicht. Als es losging dann, dass diese Qualmerei dann, oder mit 10, 9, 10, habe ich dann auch das Rauchen aufgehört. Ich sage, ich kann nicht sagen zu denen, ihr raucht nicht, wenn ich selber qualme. Also man muss es dann schon vorleben. Und wie gesagt, wir hatten ein Riesenglück, dass wir einen Bekanntenkreis hatten dann, oder meine Kinder einen Bekanntenkreis hatten, den wir aber vorsichtig mit aufgebaut hatten, wo auch die Elternhäuser dahinter standen und das, die liefen, die schwammen im Prinzip an diesen Gruppen, kiffenden Gruppen vorbei.
Haben Sie das geschafft? Also ich meine, das klingt ja wirklich nach einer Erfolgsgeschichte. Kinder und Jugendliche, wir haben es auch gehört gerade, dass die ja, was die Peer Group angeht, also Freunde, Freundinnen und aus der Klasse, aus der Schule, dass die ja einen starken Einfluss haben. Also ich meine, Sie haben es ja schon erzählt, ne, dass es da ein, zwei Begegnungen gab. Und da waren Sie so, Ihre Autorität war stark genug?
Wir sind rigoros. Also
das kann auch Gegenreaktionen auslösen. Ne? Das kann auch Trotzreaktionen auslösen.
Ja, die Trotzreaktion, die hatten wir. Das Theater hatten wir zu Hause. Aber da müssen die durch. Weil wir waren zu Hause das Gesetz. Wir haben nicht irgendwie anti-autoritär gespielt oder irgend sowas, sondern wir waren das Vorbild und wir waren das Gesetz. Und fertig. Und wenn wir sagen, das ist so, dann ist es so. Man kann Sachen mit uns diskutieren, aber es gibt eine klare Linie. Und heute sind meine Kinder froh, dass es so ist. Und mein Sohn hat selber mittlerweile einen Sohn, und der wird eigentlich mehr bei uns groß, oder die Familie hält sehr, sehr eng zusammen, trotz dieser konkreten Ansagen, die es immer gab, weil Kinder oder Jugendliche brauchen Regeln, brauchen ganz, und die wollen auch Regeln, das haben wir gelernt. Die wollen, und selbst wenn die mal ausbrechen, wenn die mal hochgucken und sagen, dann leckst du mich mal am Gesäß und dann heulen die mal in den Arm, das ist so. Aber irgendwann, entweder sie kriegen sich ein oder sie lassen es, aber wir machen die Ansage. Und sie sind, wie gesagt, sie haben uns das nie übel genommen, und heute ist mein Sohn so, dass er sagt, sag du mal was. Der ist so ein bisschen weicher dann. Und wir haben wirklich, wirklich niemals im Leben gegen unsere Kinder die Hand erhoben. Also wir haben ein 100% Vertrauensverhältnis. Auch meine Tochter, wenn die heute noch was hat, dann kriege ich eine WhatsApp, da steht drin, Papa. Und dann rufe ich an und frage, was ist? Ja, das und das, was mache ich oder so. Also wir sind für die Partner.
Ralf Schmidt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche noch einen schönen Tag in Eisenach bei der Überführung einer großen Maschine. Sie haben irgendwie gerade rechts geparkt,
ja? Ich fahre jetzt Richtung Rostock.
Mit dem Traktor von Eisenach nach Rostock? Nein.
Ja, ich fahre aber nur bis Blau am See, dann wird übergeben.
Ich, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße an Ihre Kinder. Und Ihre Enkel haben Sie auch schon. Ja? Dankeschön für den Anruf. Ciao. Deutschland von Kultur an diesem Samstagvormittag. Also solche Geschichten gibt's auch. Das klingt nach straight und das scheint zu funktionieren. Manchmal geht auch das, ne? Die ganz klassische Lösung, ne? Oder?
Ja, also das, sicherlich geht es. Aber was mir so ein bisschen jetzt im Kopf gekommen ist, das sagt natürlich bei den Eltern, wo es nicht funktioniert, die haben alle kein Vertrauen zu ihren Kindern, die sind alle nicht stark. So ist es ja nicht. Also er hat sicherlich eine Haltung im Leben, was immer wichtig ist. Ne? Also es ist die Geschichte und wie er mit seinen Kindern umgeht, finde ich also wirklich toll. Aber es schützt eben, wenn es dann wirklich eine Suchtproblematik ist und ein Kind sowas hat, schützt es eben auch nicht. Also sie können noch so viel mit ihrem Kind reden, sie können noch so tolle Vorbilder sein. Also ich bin auch Nichtraucherin, trinke kaum Alkohol, ich nehme keine Drogen und trotzdem ist es passiert. Ich habe eine ältere Tochter, die nie ein Problem damit hatte. Also von daher kann es auch nicht an der Erziehung liegen. Und es ist eben ganz oft ganz schnell dabei, dass es immer heißt, die Eltern sind schuld, wenn so eine Problematik ist. Ne?
Mhm. Aber es gibt doch diese, sage ich mal, diese Drogenkarrieren, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. Sowas gibt es ja, ne? Dass die Eltern drogenabhängig waren, dann sind es die Kinder auch und die Enkel werden es wieder. Mhm. Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen?
Tja, das ist eine gute Frage und da gibt es auch kein Patentrezept. Also ich glaube, dass es oftmals, also man hat ja zum Beispiel, wenn Kinder geschlagen werden, dann suchen sie sich, wenn die erwachsen sind, ja auch oft Partner, die sie schlagen. Ich glaube, da hat es was auch mit zu tun in den Strukturen, die man groß geworden ist. wo man sich sicher fühlt, auch wenn die ganz schrecklich sind. Und dass das eben auch weitergetragen wird. Oft ist es eben auch so eine diese Co-Abhängigkeit oder ich sage es immer gerne auch suchtverlängerndes Verhalten, was viele haben, das eben in den Familien auch weitergegeben wird, wo dann im Prinzip auch das gepflegt wird.
Dass Drogen Normalität sind.
Genau.
Dass man das Kind auch damit groß wird, dass die Eltern was nehmen.
Genau.
Wie abhängig ist das eigentlich von den sozialen Schichten? Also Herr Hummel, mit welchen Eltern haben Sie eigentlich zu tun?
Mit allen Schichten. Ja. Mhm. Also Drogen ist nicht schichtspezifisch, vielleicht die Drogenart. Ja? Vielleicht nehmen die Reichen eher Kokain und die Armen eher Alkohol. Ja? Das vielleicht. Aber es geht immer um Suchtstrukturen. Und wir wissen natürlich auch, dass natürlich werden 30% von Alkoholikern werden auch Alkoholiker. Das weiß man, die Zahl ist hoch. Ja. Aber es heißt auch 70% nicht. Sie wären sich erfolgreich. Und mit den Menschen arbeite ich.
Hm. Am Telefon ist Karl-Heinz Dieter aus Köln. Schönen guten Tag, Herr Dieter.
Ja, hallo. Ich höre also gerne jetzt Ihre Sendung und bin auch unterwegs gerade.
Aber nicht mit dem Traktor, oder? Nee, ne?
Mit einem schönen Auto, das aus Bayern kommt.
Keine Namen mehr.
Privat, ja. Nee. Also was ich liebe Ihren Sender einfach und ich finde einfach stark, dass da diese Themen angesprochen werden. Und ich bin selber Betroffener, was Alkoholismus angeht. Und mein Einstieg war mit 6 Jahren, ich kann mich zurückerinnern, mit 6 Jahren, dass ich schon dem Opa den Wermut weggesoffen habe und zu Hause den Alkohol, der da rumgestanden ist.
Sie haben mit 6 den Wermut von Ihrem Opa weggetrunken? Mit 6?
Ja, mit 6 Jahren. Der Opa war im Ersten Weltkrieg, der Vater war im Zweiten Weltkrieg. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein relativ offener Mensch. Mein Vater war bei der Waffen-SS und der hat seine Dramen, die er erlebt hat im Krieg, die hat er an uns Kindern ausleben müssen. Wenn er besoffen nach Hause gekommen ist, mussten wir morgens um 2, 3 oder wann auch immer aufstehen und seine Geschichten anhören. Ja. Mein Einstieg in die Sucht war halt eben, weil es nicht den Alkohol gegeben hat, sondern das eine Wort ist schon angesprochen worden, es war die Lüge, es war vor allen Dingen die Angst und die Panik, die bei uns in der Familie gewesen ist. Nicht, weil es uns langweilig war als Kinder, sondern weil wir geprügelt wurden aus nichtigen Anlässen heraus. Ja, und mein Vater und mein Großvater, die haben uns das vorgelebt und wir haben das nachgemacht, aber nicht, weil es uns lustig erschienen ist, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Wie ist heute Ihr Umgang mit Drogen?
Ich bin trockener Alkoholiker und ich bin im 42. Jahr trocken und ich bin 40 Jahre jetzt ohne Nikotin, weil ich einfach das, was ich erlebt habe, das will ich in diesem Leben um Himmels Willen nicht noch einmal erleben, ja. Mhm. Ich bin mit 40 nochmal Papa von 3 Kindern geworden, innerhalb von 3 Jahren, ja. Da waren auf einmal Zwillinge da war auf einmal nochmal ein Jutta Julian zuerst da, ja. Und ich habe denen das nicht vorgelebt. Die haben mich nie gesehen, dass ich irgendwie trinke oder rauche, ja. Aber der Umgang mit anderen Jugendlichen hat die dazu mit reingeführt, dass sie dann in den Rausch reingegangen sind.
Und sind wieder rausgekommen, die Kinder?
Ja, die leben jetzt momentan, also die sind jetzt gerade mal, die sind 95 und 96 geboren, die sind noch jung. Die nehmen zwischendurch mal irgendwie scheinbar so eine Zigarette. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussieht, ja. Aber die gehen ihren Weg. Die Tochter hat jetzt, die eine hat jetzt den Heilpraktiker gemacht vor kurzem, die andere hat jetzt vor 2, 3 Monaten die Schreinerlehre abgeschlossen und die anderen sind irgendwo in den Osten rübergezogen und haben da ein Stück billiges Land bekommen und machen da jetzt so ein bisschen auf Kleinbauern. Ja, Aber die Sucht innerhalb von der Familie, die war richtig groß gewesen. Also von meiner Seite her. Und die Weitergabe kann ich jetzt von mir jetzt nicht behaupten, dass ich die gerne weitergegeben hätte. Meine Jungs waren zum Beispiel in Australien zusammen gewesen und da haben die noch Dinge erlebt, die sie hier noch nicht gehabt haben, mit irgendwelchen Pilzen und keine Ahnung was für Drogen, dass es da drüben gibt, ja. Und
Herr Dieter, ich danke.
Du kannst die Menschen einfach nicht schützen von dem, was der Teufel auf die Erde gebracht hat. Und bis du zu der Erkenntnis rüberkommst, dass es auch einen Gott gibt, da vergehen viele, viele, viele Jahre. Gell?
Karl-Heinz Dieter, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße, viele Grüße nach Köln. Und am Telefon ist jetzt Marion Bürling aus München. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Hallo. Ich heiße tatsächlich Bierling, wie das
Getränk. Oh, Entschuldigung, dann haben wir Sie falsch aufgeschrieben.
Nee, macht gar nichts. Und bin tatsächlich alleinerziehend von einem 13-Jährigen jetzt. Seit gestern ist er 13 und der Vater ist vor 5 Jahren verstorben. Also ich spüre tatsächlich, wie es auch in Ihrer Sendung hieß, die Last einer Person, die allein die Verantwortung trägt für ihr Kind. Ich kann abends nicht diskutieren, welche Schule wählen wir aus, wie findest du den Satz, der heute Mittag gefallen ist und was ist das für ein Haarschnitt? Und habe einen sehr intakten Elternfreundeskreis aus dem Kindergarten tatsächlich noch. Das hat sehr geholfen. Nur was mir immer wieder auffällt, ist, wie wichtig es ist, auf die eigenen Probleme, und zwar als Eltern, ganz ehrlich zu schauen. Wie jetzt der Vater vor mir gesagt hat, der Schweralkoholiker war, mein Vater war auch schwerer Alkoholiker, zu gucken, was ist da passiert, was hat es mit mir gemacht, was mache ich mit mir, dass ich so nicht unbedingt weitergebe. Auch nicht nur als schlechtes Beispiel, sondern unterbewusst irgendwo in den Schichten, dann trinke ich halt nicht mehr, ich reiß mich zusammen, aber das Problem ist nicht gelöst. Und habe mich dann ganz intensiv mit identitätsorientierter Psychotraumatherapie, heißt tatsächlich so, beim Professor Franz Ruppert hier in München mit der Sache auseinandergesetzt. Und da geht es um dieses ganze Systemische immer wieder. Also es gibt ja eine Post-Hellinger-Systemaufstellung. Mit Hellinger habe ich mich früh beschäftigt, das fand ich irgendwie schwierig. Aber so wie es heute passiert, ist es wirklich interessant, wer bin ich und wie kann ich als Eltern dann einer Person, die ihre Identität gefunden hat, die nicht nur kontrollieren muss, die aber schon auch Eltern ist, irgendwie ein gutes Vorbild sein, indem ich ehrlich bin mit mir und auch,
Sie sagen, Ihr Sohn ist 13, ne?
Der ist 13, ganz genau.
Hat er schon Drogenerfahrung?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Also wir wachsen auch hier in München Bogenhausen auf. Mein Gut, da gibt es auch alles wahrscheinlich.
Haben wir gerade darüber gesprochen, ne? Ist keine Frage der sozialen Schicht oder des Umfelds, ne?
Ganz genau.
Ja, und Sie sagen, also für Sie ist es wichtig, einfach selber Vorbild zu sein und tatsächlich das einfach konsequent...
Aber selber bei mir zu gucken, was hängt bei mir schief, was muss ich bei mir aufräumen,
mit den eigenen Problemen,
damit ich nicht weitergebe.
Auch zurechtzukommen. Und das tun Sie mit dem 13-Jährigen. Sind da nicht Kinder manchmal überfordert mit sowas, wenn man... Über die Probleme als Erwachsener.
Wir sind halt nur wir zwei. Und ich weiß auch, dass es vielleicht eine Problematik ist, dass der so auf Augenhöhe dann in gewissen Diskussionen ist. Aber bis jetzt hat es funktioniert und auch nicht immer. Mir ist die Hand ausgerutscht. Also ich bin nicht ich habe das nicht geschafft, mein Kind. Also es ist zweimal passiert. Das höre ich auch immer wieder. Mama, das war nicht cool und das stimmt auch. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht jetzt nur die lässige Freundin sein, die alles erlaubt, sondern ich gebe da durchaus... Regeln und was es gibt und was es nicht gibt. Ich rauche nicht, ich trinke gar nicht, weil ich allein trinken langweilig finde und dieses schreckliche Beispiel meines Vaters in Erinnerung habe. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, wir müssen alle bei uns selber genau schauen. Wo stehen wir im Leben? Wie geht's uns? Und holen wir uns Hilfe erstmal, um selbst uns annehmen zu können und dann die Kinder entsprechend ehrlicher zu erziehen, also mit unseren Geschichten.
Marion Bierling in München, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Vielen Dank.
Und viele Grüße und bekannterweise an Ihren Sohn, an den 13-Jährigen.
Ja, danke. Tschüss.
Dankeschön. Und am Telefon ist jetzt Petra Lux aus Lübeck. Schönen guten Tag.
Hallo. Guten Morgen.
Ja, oder guten Morgen, ja. Je nachdem, wie spät es gestern geworden ist.
Genau. Ja, und zwar, wir haben noch Vormittag, aber egal. Auf alle Fälle, was ich quasi bisher gehört habe, finde ich alles sehr interessant. Und verschiedene Punkte möchte ich einfach mal aufgreifen, und zwar den Druck auf die Kinder erhöhen. Hat in meinem Fall, mein Sohn ist junger Erwachsener, einfach zum Kontaktabbruch geführt. Der ist also wutentbrannt aus dem Auto gesprungen und ich habe ihn ein halbes Jahr nicht gesehen.
Wie alt war er da?
Da war er Mitte 20. Und ja. Und
da ist man kein Kind mehr, auch nicht mal mehr Jugendlicher. Nee,
junger Erwachsener ist man dann ja noch bis 30. Und das hat er jetzt erreicht. Und dann hatte ich erstmal keinen Kontakt zu ihm. Den hat er abgebrochen. In der Zeit, wie sich dann später rausstellte, also ich habe ihm immer WhatsApp geschickt, wie geht's und alles Mögliche. Aber er hat nicht geantwortet. Und dann nach einem halben Jahr ist er mal darauf eingegangen und hat sich wieder gemeldet. Und in der Zwischenzeit war er zwangsgeräumt worden. Er hatte Couchsurfing gemacht bei seinen Freunden, in Anführungsstrichen. Und
er hatte Drogenerfahrung, oder?
Ja, natürlich.
Mhm. Und Kiffer.
Mhm. Ja. Komplett.
Immer noch heute?
Immer noch. Das ist eben das Problem, obwohl er so gegen die Wand gefahren ist, jetzt mit Privatinsolvenz und allem drum und dran, da habe ich ihm geholfen, also von wegen dieses Machertum. Ja, ich habe dann vieles übernommen und er ist eine Zeit lang mitgegangen und hat sich dann verabschiedet. Jetzt sind wir kurz davor, es abzuschließen, sprich seine Unterschriften fehlen. Er hat den Kontakt wieder abgebrochen und jetzt darf ich dahinterher, weil es ist ja mein Geld, was ich da reingesteckt habe, um das ganze Verfahren zu eröffnen. Ja, und jetzt taucht er wieder ab. Also es sind so Verhaltensweisen.
Frau Lux, ich reiche das mal weiter an, an Sabine Hinze, wenn ich darf. Also wenn jemand so Mitte 20 schon ist, ja, also wirklich ja eigentlich schon ganz selbstständig sein könnte, ein eigenes Leben führen kann. Ja. Ja, ich höre gerade das Flüstern könnte hier im Hintergrund. was macht man dann?
Ja, also ich wollte mal fragen, wann hat er denn angefangen? Mit wie vielen Jahren ungefähr? Wissen Sie das?
Ja, also er hat mir das irgendwann mal gesagt, so um 15 herum.
Also es ist natürlich, wenn ein Jugendlicher mit 15 Jahren anfängt und man dann, sag ich mal, mit 20 anfängt, Druck aufzubauen, dann sind natürlich 5 Jahre schon mal vergangen. Ne? Also da hat die Droge gewirkt, da ist auch die Beziehung schon relativ, sag ich mal, gestört. Und ich möchte auch noch mal unterscheiden zwischen Druck aufbauen und Konsequenzen aushalten. Ne? Also,
ich habe das nicht erkannt.
Natürlich nicht, das ist ja das Problem. Man macht ja die Dinge, die man tut, aus Liebe. Ne? Und auch wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da Kosten übernommen, Sie haben ihm Dinge bezahlt, das tun Sie ja nicht, weil Sie sagen, er soll dann weiter konsumieren, sondern Sie hoffen ja immer, also Sie wollen, dass es nicht schlimmer wird und Sie hoffen, dass er doch nur endlich versteht, dass es gut werden muss.
Ja, und wir müssen ich habe genau die gleichen Sachen gemacht, eben finanzielle gibt es nur noch als Sachwerte, nicht mehr als Bar, also Bargeld gibt es gar nicht.
Ja.
Er hat uns Eltern, also wir sind geschieden, voll gegeneinander ausgespielt. Richtig. Der eine hat die Miete bezahlt, der andere hat die Mahnung bekommen, weil er das Geld anderweitig verdeidelt hat und so weiter. Also wir haben auch diese ganzen Schauspiel ohne Diplom, haben wir auch alles mitgemacht. Ja. Das ist einfach unglaublich. Und ich habe immer, also ich bin komplett gegen Drogen und das fand ich auch so witzig, den Herrn aus der schönen, heilen Welt in Sachsen, der dann meinte, oder Thüringen, wie auch immer, also jedenfalls mit dem Dialekt aus der Richtung, der meinte, ja, man müsste konsequent sein. Ja, bitte, das war ich. Also das ist eben genau das Problem, was mich komplett entsetzt.
Und gut, immer, aber da muss ich mal ganz kurz einhaken, wenn Sie mir aber erzählen, dass Sie immer alles bezahlt haben und immer da waren, wenn es irgendwie eng wurde, dann waren Sie ja nicht konsequent. Also konsequent sind Sie ja.
Knast, natürlich, ich hätte ihn in den Knast gehen lassen können. Klar, logisch.
Also das aber ist das eben wollte das, ich nicht. Das ist genau. Und das wissen unsere Kinder, dass wir dazu gar nicht in der Lage sind. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Stelle haben, wie zum Beispiel die Elternkreise, da würden wir mit Ihnen natürlich erarbeiten einen Weg, wo Sie auch in Ihr Leben wieder zurückfinden, weil auch wir haben ein Recht auf glücklich sein, auch wenn wir ein suchtkrankes Kind haben und begleiten Sie, dass Sie da eben auch stark und konsequent sein können. Also ich hoffe, dass Sie es jetzt können und man muss natürlich auch sagen, wir können nicht alle Kinder retten. Und es gibt natürlich auch Kinder, die müssen wirklich diesen schweren Weg gehen mit Privatinsolvenz und eventuell auch mal mit einem Aufenthalt in einem Gefängnis. Aber letztendlich.
Also ich meine, pardon, wenn ich da reingrätsche. Ja. Aber ich empfinde, ich war auch bei der Suchtberatung, logisch, weil ich wissen wollte, wie der Gang der Dinge ist. Aber was unlogisch ist, jemand läuft gegen die Wand und steht nicht auf, sondern geht immer weiter unter. Ja. Und dann sagt die deutsche Beratung, ja, da müssen Sie das Kind weiter in den Sumpf laufen lassen. Mhm. Sie verwehren ihm die Hilfe. Das heißt, er soll sich aber bei mir melden und um Hilfe bitten. Mhm. Das ist vollkommen paradox. Mhm. Und das ist doch unlogisch.
Also, wie ich schon gesagt habe, Sie können nicht alle Kinder retten. Und es gibt eben viele, die noch so schwere Konsequenzen haben ihres Drogenproblems und trotzdem weiter konsumieren. Ja. Das ist leider so.
Wir haben da eine sehr ambivalente Situation, in der sich vermutlich viele Eltern mit Kindern befinden, die Drogenprobleme haben und Jugendliche, die Drogenprobleme haben. Petra Lux, ich danke Ihnen sehr für Ihre offenen Worte und Ihre Geschichte. Petra Lux in Lübeck, vielen Dank für diesen Anruf.
Ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Da können Sie unser Gespräch auch nochmal nachhören. Bis 11 haben wir noch Zeit, also gerade mal 10 Minuten, über ein wichtiges Thema zu sprechen, was dann doch so einige Eltern betrifft, nämlich wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen? Drogen und die Gefahren für Kinder und Jugendliche. Und geschrieben hat uns unter anderem Ralf von Petrikowski aus Freiburg, der hier sagt, über E-Mail hat er uns kontaktiert. Gerade wurde betont, dass die Erkenntnis wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden, ob man selbstbestimmt oder unter Drogeneinfluss leben will. Nun erlebe ich aber, dass 14-Jährige gerade der Überzeugung sind, dass Drogenkonsum Ausdruck von Selbstbestimmung und Autonomie sei. Wie kann man dieser Einstellung entgegenwirken? Ottmar Hummel, was sagen Sie?
Das ist das Schwierigste überhaupt. Ja, wenn man Drogen als Merkmal von Selbstbestimmung, Individualismus sieht, ja, ganz kompliziert. Ja, wie schon gesagt, am Anfang sind Drogen für die meisten Konsumenten positiv und negativ werden sie mit der Zeit immer mehr. Und das muss man halt versuchen aufzuzeigen und auch zu sehen. Und ich finde, es gibt genügend negative Beispiele in jedem Bekanntenkreis. Jeder kennt jemanden, der unter Drogen leidet. Also es ist nicht so, dass man das wirklich ignorieren kann. Ja? Und ich glaube, auch 13-, 14-Jährige wissen das in Wirklichkeit. Ja? Gut, wie schon gesagt. Also
aber das sind dann Erwachsene meistens, ne? Und die nimmt man vielleicht in ihren Drogenproblematik nicht ernst. Sagt man, naja, betrifft mich ja nicht. Ich bin ja Jugendlicher. Ich bin ja jung, gesund. Wo ist das Problem, oder?
Ja.
Und auch die Abgrenzung gegenüber. Also man will ja, in der Pubertät passieren ja viele verschiedene Dinge, bei denen man versucht, sich von den Eltern abzugrenzen. Ich glaube, das ist ja das Normalste der Welt, sollte ja auch so sein, eine Selbstbestimmung, Autonomie herzustellen. Und wenn die Eltern vielleicht gerade weder Alkohol noch rauchen, gar nichts, super gesund leben und nach außen hin alles richtig machen, dass man dann vielleicht als Kind und Jugendlicher ganz bewusst bestimmte Grenzen überschreiten will, oder?
Ja, also es gibt halt, wie ich schon sage, es gibt Diskussionen, die kann man ja nicht gut führen. Ne? Und wenn mir ein Jugendlicher sagt, er verdient so viel Geld mit Drogendealen und nächstes Jahr geht er nach Jamaika und macht eine Tauchschule auf, ja, da fehlen mir dann die Worte. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ich kann nur sagen, das finde ich nicht realistisch, aber man kann nicht mehr argumentieren. Ne? Also es gibt eine Argumentationswelt, die kann man nicht, da kann man nichts mehr beitragen. Ja? Das ist so.
Am Telefon ist Annette Tiergarten aus Bad Kreuz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Wo ist Bad Kreuz?
Bad Kreuznach.
Bad Kreuznach, ah okay, da fehlt das Nach noch. Gut, wunderbar.
Ja, also ich finde Ihre Sendung auch sehr interessant und auch toll, diese vielen Berichte zu hören. Also ich kenne da auch viele Geschichten, kann mich da auch nur anschließen. Das ist eine ganz schwierige Lage, aber was ich immer denke und was mir halt ehrlich gesagt auch vorher nicht so bewusst war, was für dramatische Auswirkungen eben tatsächlich auch Cannabiskonsum haben kann. Und ich finde, da wird viel zu wenig drüber aufgeklärt, dass man also wirklich, dass die Intelligenz leidet, dass man seinen Schulabschluss vielleicht nicht fertig machen kann, dass man eben sich, dass die Persönlichkeit so stark verändert, dass man halt eben so krank werden kann. Und da kenne ich inzwischen wirklich auch viele Fälle, dass man sein Leben lang nicht normal arbeiten können kann, dass man keine Ausbildung machen kann, dass man also wirklich sein Leben lang auch wirklich im Prinzip fast nicht mehr selbstbestimmt leben kann, weil man in eine Schizophrenie reingeraten ist. Und ich finde, da müsste man viel mehr drüber aufklären, die Jugendlichen, und zwar recht früh, fände ich einerseits wichtig. Und andererseits wollte ich noch sagen, ich habe kürzlich auch, glaube ich, bei Ihnen gehört, einen Bericht über die Schule, die ausgezeichnet worden ist als die beste Schule in Deutschland. Und die haben berichtet, dass sie eben eine Sozialarbeiterin haben, was, wenn die Kinder morgens in die Schule kommen und irgendwie Bauchweh haben oder sich nicht wohlfühlen, dass sie erstmal zur Sozialarbeiterin gehen können und da ihre Probleme besprechen können, die sie vielleicht teilweise zu Hause eben nicht besprechen können. Und dass dadurch die Atmosphäre in der Schule eine ganz andere auch geworden ist, weil die noch einen Ansprechpartner haben. Weil ich meine, klar, wenn man eine gute Familie hat und alles super ist und man ein Umfeld hat, wo man als Kind ernst genommen wird, ist das schön. Aber es gibt ja ganz viele Kinder, die haben das nicht. Oder sie haben Eltern, die guten Willens sind, aber vielleicht beide arbeiten müssen und einfach überfordert sind und nicht mehr die Zeit haben, zuzuhören, weil sie noch einkaufen gehen müssen und dieses und jenes neben der Arbeit. Und ich finde, da wäre es einfach toll, wenn das soziale Engagement der Gesellschaft für gerade diese Kinder, wenn man da mehr Geld investieren würde, dass die eben nicht nur eben Bildung kriegen, was jetzt eben Mathe und Physik geht, sondern eben auch, wie sie mit sich selber umgehen und mit ihren Nächsten und Liebsten.
Annette Tiergarten in Bad Kreuznach, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf hier bei uns und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Und da hat sie natürlich genau das angesprochen, Sabine Hinze, was Sie vorhin ja auch schon gesagt haben, ne? Dass es Drogenprävention natürlich nicht nur sich um die Drogen selber drehen kann, sondern tatsächlich auch um das soziale Umfeld, ne? Dass man mehr Personal braucht an Schulen, Sozialarbeiter, Psychologen.
Ja, also einfach auch, dass Menschen, die in eine Therapie gehen, eben auch länger aufgefangen werden. Also es ist heute, früher war es, glaube ich, mal 1,5 Jahre, das wissen Sie besser, Herr Dr. Hummel. Heute sind es, glaube ich, ein Vierteljahr bis ein halben Jahr, dann können sie in die Adaption gehen, können noch ins betreute Einzelwohnen gehen. Aber es ist viel wichtiger, dass also auch mehr Plätze, zum Beispiel auch in Krankenhäuser, wenn Entgiftungen sind, also sie müssen oft monatelang warten, bis da überhaupt ein Platz ist. Also da muss einfach auch viel mehr Geld investiert werden. Ich meine, wir geben so viel Geld aus für Dinge, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es sind, da hier geht es um Menschen und hier geht es auch um Jugendliche, um Kinder. Es muss in den Jugendämtern, da müssen die Mitarbeiter, also da gibt es auch katastrophale Geschichten, wie Mitarbeiter mit den Eltern da umgehen. Und da muss einfach auch eine ganz andere Ausbildung her. Also die müssen in Sachen Sucht auch viel mehr ausgebildet werden. Und dazu braucht man Geld. Und das ist Geld, was gut investiert ist, weil jeder, der wirklich in der Sucht verfällt und da nicht mehr rauskommt, wird ein Leben lang höchstwahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger sein und kostet uns letztendlich viel mehr.
Jetzt haben wir eine Gelegenheit für einen Anruf, nämlich von Isabel Berger aus Weimar. Schönen guten Tag, Frau Berger.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich will erstmal wertschätzend sagen, dass die Sendung klasse ist und dass ich ganz berührt bin von den vielen Beiträgen von Teilnehmern, also von Anrufern. Ja, und letztlich, wenn ich es mal so zusammenfassen könnte oder versuche, also wir haben es nicht in der Hand, nicht wirklich, ja. Wir können viel, viel tun, aber was letztendlich passiert mit den Jugendlichen und mit den Kindern, das haben wir nicht komplett in der Hand. Was ich sehe aus den ganzen Beiträgen ist, dass, wenn man sagt Drogensucht, da steckt ja eigentlich in dem Wort Sucht, steckt ja eine Suche, ne. Und letztlich ist es einfach eine Suche nach was auch immer, nach Gott, nach sich selbst. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles da ist, also wo materieller Überfluss herrscht. Und ich denke, das Problem ist bei vielen Familien, dass die Zeit fehlt. Also was man schon sehr früh machen kann, wenn die noch gar nicht im Jugendalter sind, wenn die noch Kinder sind, was nicht leicht ist für viele Eltern wegen der Arbeitswelt, wegen Überforderung, dass sie ihren Kindern einfach Zeit schenken und das eben dann nicht sagen, nee, kann ich jetzt nicht oder so, dass ich eben, also ich habe zum Beispiel mich, wenn meine Tochter sich dann irgendwann doch mal geöffnet hat, habe ich mich ans Bett gesetzt und habe halt gewartet, bis das alles raus war, was ich nicht sagen wollte, ne? Also ich habe jetzt auch zwei erwachsene Töchter und war dann irgendwann alleinerziehend und diese ganze Traumageschichte wurde auch angesprochen, das spielt auch eine Rolle, dass einfach diese generativen Traumata wie der Mann das erzählt hat mit dem Alkoholismus, hat mich sehr berührt, dass er da rausgekommen ist.
Frau Berger, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt einhake, weil uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Ich glaube, das ist sehr gut angekommen, da es um Zuhören geht und auch Zeit finden füreinander, auch innerhalb einer Familie. Isabel Berger in Weimar, vielen Dank für den Anruf und Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt laufen wir schon auf die Nachrichten zu. Sabine Hinze war bei uns, Vorsitzende des Elternkreises Berlin-Brandenburg, Selbsthilfe für Eltern mit Kindern, die ein Drogenproblem haben. Vielen Dank, dass Sie da waren, für Ihre Zeit. Und auch Ottmar Hummel war bei uns, Kinder- und Jugendpsychiater aus Berlin. Auch Ihnen vielen Dank.
Vielen Dank.
Für diese Zeit und für diese 2 Stunden, wo es uns also darum ging, wie können wir unsere Kinder vor Drogen schützen. Und das, wie gesagt, ist auch nochmal zu hören in unserer Sendung unter deutschlandfunkkultur.de oder eben auch als Podcast. Gleich bei uns hier die Lesart. Da geht es auch um Generationsprobleme, nämlich das hartnäckige Schweigen zwischen DDR-Eltern und ihren Nachwendekindern.